rein und mach es dir bequem. Ganz viel Information bei lockerer Konversation, das ist alles kein Problem. Ja, ich höre sie gern, diese sympathischen Herren. Ohren auf, ein Besuch bei den drei lohnt sich immer.
Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer.
Hallo ihr Lieben, es ist Herrenspielzimmerzeit und zieht doch mal bitte eure ekligen Schuhe aus. Ja, bei dem Schiedwetter seid ihr durch den Matsch gelaufen. Oh boah, ich bin so ein heftiger Rollenspieler. Ich habe gute Laune, das hört ihr, weil ich mich seit Wochen, seit Jahren möchte ich sagen, auf diesen netten Talk hier gefreut habe. Sascha und Sascha sind da, Herrenspielzimmer 68. Hallo Jungs, wie geht's euch?
Gut, ja. Exzellent.
Ja. Tja, Enkles, bist du traumatisiert von letzter Woche und meinem Stromausfall oder geht's schon wieder?
Nee, ich habe mich die ganze Woche nicht einbekommen. Es hat mich komplett verwirrt alles, ja.
Ja.
Wir waren ja, Sascha, Jahre, ja. Also die ganze Tage waren Mace und ich hier immer noch und haben gewartet, aber was will man tun?
Also für die, die das nicht mitgekriegt haben, weil sie nur meinen Podcast oder unseren Podcast hören und meinen Blog nicht lesen, wir haben letzte Woche schön aufgenommen, das Herrenspielzimmer, waren schon dreiviertel Stunde. Und dann macht es hier Zonk und der Strom war weg. Wirklich hier in der gesamten Gegend für ein paar Stunden. Muss ich ehrlich sagen, also wirklich schon lange keinen Stromausfall mehr aktiv miterlebt. Das letzte Mal erinnere ich mich noch in Bremen-Walle in meiner Kindheit. Da war ich so um 10, 11, 12. Da war ich zum letzten Mal, habe ich aktiv einen Stromausfall mitbekommen. Von daher war es ein Schock für mich, möchte ich sagen.
Das Schöne war, dass du kurz vor dem Stromausfall, haben wir über NFL angefangen zu reden.
Genau, ja.
Und ich war halt so im Flow. Ja. Dass ich einfach einen 3-Minuten-Monolog komplett am Stück gehalten habe und irgendwann gucke ich ins Discord und frage Mace, ey, wo ist denn Steve? Und Mace so, hä, keine Ahnung.
Ich habe einfach keinen Bock mehr.
3 Minuten geredet am Stück, keine Ahnung.
Ja.
Naja,
schade. Ja, aber so ist das, ne? Es fällt keinem auf, wenn ich tot bin irgendwann.
Komplett durchgeredet, was soll.
Ja. Ja, lustig ist, dass die Leute mir dann irgendwie so tolle Tipps gegeben haben. Ich soll mir so ein UV irgendwas kaufen, so ein Notstrom-Ding irgendwie, falls sowas nochmal passiert. Das Problem ist, wenn es aber knallt und der Computer nicht runtergefahren wird oder nicht beendet wird, halt die Aufnahme auch weg ist, ne? Weil das System kann halt das File nicht finalisieren. Und deshalb, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Programme gibt, die das wieder aufschlüsseln können, weiß ich nicht. Habe ich noch nie irgendwas drüber gelesen oder gesehen. Auf jeden Fall konnte ich das File leider nicht mehr benutzen. Es war echt schade, weil die Diskussion echt interessant war. Wir haben natürlich letzte Woche schon über die Übernahme von Activision Blizzard geredet. Aber hilft ja nichts. Also hilft ja nichts, das Lamentieren jetzt. Von daher machen wir es heute einfach neu und besser und so. Und ja, würde ich sagen, fangen wir gleich an. Also ich habe zwar super viele andere Sachen auf meiner Liste, aber ich würde sagen, wir fangen einfach damit an. Ist ja nur auch schon ein bisschen länger her. Dazu kommt natürlich noch die dicke News, dass Blizzard irgendwie ein neues Spiel angekündigt hat. Aber wir fangen erstmal mit der Übernahme an. Sascha, aus deiner Sicht, wie ist es gelaufen? Was ist deine Einschätzung als Spieleentwickler?
Ist ein bisschen schwierig, weil ich ein bisschen mehr weiß, was ich nicht so sagen kann, weil ich niemanden in Trouble bringen will. Aber generell glaube ich, würde ich ja sagen, dass das irgendwie doch Zeit war. Und wir hatten ja diese Gerüchteküche vor einer Weile, weißt du, wo noch irgendwas mit Namensänderungen und große Sachen passieren. Vielleicht ist das da draus geworden, das weiß man ja nicht. Vielleicht heißen sie ja Microsoft Blizzard hinterher, ne? Wer weiß. Aber ich glaube, das wird einiges ändern und ich hoffe ja, dass das Blizzard wieder auf den Weg zurückführen wird. Gute Spiele zu machen, die vernünftig zu monetarisieren und neue, gute IPs zu bauen und weg von diesem Schrott, den sie gemacht haben. Also das ist meine Hoffnung zumindest. Weißt du, mit einer neuen Führung. Und die Frage ist halt, sie haben ja super viele Leute verloren in den letzten 2 Jahren mit diesem ganzen, den ganzen schlechte Presse und sowas. Die Frage ist, ob sie das wieder aufholen können. Weil das dauert ja, bis du Leute, die bei dir irgendwie 10 Jahre gearbeitet haben, bis du die wieder ersetzt hast. Die ersetzt du ja nicht einfach so mit irgendjemandem, den du 1-2 Monate antrainierst. Also wenn sie das hinkriegen und wenn das neue Spiel halbwegs gut wird, dann weiß ich nicht. Vielleicht kann man irgendwann mal wieder Blizzard-Spiele kaufen, ohne vorher aufs Review zu warten, weißt du? Wie früher.
Du und Michelle, als ihr vor, ich glaube, 2 Wochen bei mir wart, oder wir hier zusammen saßen, hat Michelle gesagt, dass es halt aus Gaming-Developer-Sicht halt nicht mehr interessant ist, zu Blizzard zu gehen. Also das ist, vor ein paar Jahren hat man gesagt, irgendwie, ja, Blizzard und so, das ist so der Himmel und da, wo man hin will. Das ist jetzt nicht mehr so. Hast du das Gefühl, dass sich durch diese, also die Übernahme wird ja noch ein bisschen dauern, aber hast du das Gefühl, dass sich dadurch irgendwas ändert? Also sagt man jetzt so, was sagt dein Bauchgefühl? Ändert das was? Kann man jetzt wieder zu Blizzard gehen, wenn es Microsoft gehört? Oder ist das viel zu früh, das zu
Ja, also noch ist sagen? Ja gar nicht durch. Es kann ja auch sein, dass es gar nicht passiert. Es gibt ja immer irgendwelche Regulierungen, dass große Firmen dann nicht kaufen dürfen. Das ist ja erst in anderthalb Jahren oder so, glaube ich, durch. Mhm. Also ich glaube, wenn das funktioniert und wenn ich glaube halt, dass sie von Microsoft relativ viel übernehmen werden, die ganzen Strukturen und auch die Gehaltsstrukturen und den Ruf ein bisschen. Ich glaube schon, dass das besser wird. Okay. Also, ja, es war halt mal so, Blizzard war nie dafür bekannt, dass sie gut bezahlt haben, sondern du hast dafür halt an Titeln gearbeitet, die deine Karriere gemacht haben. Ne? Früher hast du dann, ich habe an WoW gearbeitet, ich habe an Diablo gearbeitet. Das war, wenn du das im Lebenslauf hattest, dann hattest du danach keine Jobprobleme mehr. Nur, ich meine, in letzter Zeit, ja, was hast du gearbeitet? Ja, hier am Warcraft 3 Reforged Chinese Clone. Nee, das ist halt nicht mehr so, wie es früher mal war. Ne? Mhm. Okay. Also ich bin vorsichtig optimistisch. Also was ich halt nicht weiß, ist, wie es dazu gekommen ist, hinter den Kulissen, weißt du? Wie viel jetzt wirklich die schlechte Presse damit zu tun hatte? Weil klar, wenn jetzt irgendwelche Leute Verrissartikel drüber schreiben und so, sure. Aber am Ende ist ja eine Geldfrage. Kaufen sie eine Firma, die Geld macht? Weil keiner kauft ja eine Firma, die kein Geld macht. Und also meine Theorie ist, dass Microsoft die IPs im Prinzip gekauft hat, ne? Weil sie haben ja jetzt alles von Call of Duty bis Warcraft.
Okay. Aber wir haben letzte Woche drüber gesprochen, deshalb hole ich mal Enkler in dieses dieses Gespräch rein. Also du hast gerade schon angedeutet, dass es eventuell Probleme geben könnte, Kartellern und so liest man immer wieder. Und wir sind letzte Woche, oder Enkler ist letzte Woche zu der Erkenntnis gelangt, dass er glaubt, dass das überhaupt keine Probleme geben wird, einfach weil es kein Monopol ist, weil es einfach noch, ich habe ein Ranking gesehen, wo es noch zwei andere große Gaming-Firmen gibt, die größer sind. Ich glaube, Tencent und Sony.
Aber sie müssen halt immer durch diese Steps durch, ne? Also jetzt bei Nvidia zum Beispiel und der ARM-Übernahme, da kann ja sein, dass das scheitert, weil die halt schon echt Monopolstellung haben. Aber bei Videogames, ne, wie kritisch ist denn das wirklich? Das ist jetzt nicht, als würden die irgendwelche Lebensmittel oder Fuel oder so herstellen, wo es wirklich kritisch ist.
Mhm. Ja, vor allem habe ich letzte Woche schon gesagt, was halt nicht public wurde, aber ich meine, man muss ja bedenken, was hätte die USA davon, das zu verbieten, ne? Also, ich meine, die Konkurrenten sind China und Sony. Und wo ist Sony überhaupt her? Japan, oder?
Korea
oder Japan? Ich bin nicht
sicher. Japan.
Korea, glaube ich, und Sony ist Japan. Naja, ja. Egal. Also, es gibt ja keinen Grund. Du willst ja sozusagen, selbst aus kartellrechtlicher Sicht, selbst wenn du dann eine Monopolstellung in den USA hättest, wäre das ja kein Problem, weil Tencent aus China und Sony aus Japan halt noch größer sind sogar, immer noch danach. Und ich meine, was hätten die USA davon? Na, also, was hätten die Kartellbehörden davon?
Du musst schon deine eigenen Kunden beschützen, sage ich mal. Dafür gibt es ja ein Kartellamt, dass bestimmte Firmen halt nicht so groß werden. Google zum Beispiel hat schon die Größe überschritten, finde ich, wo man es zerschlagen sollte. Oder auch früher absolut. Die Firmen, die sie zerschlagen haben, ist ja auch zum Schutz deiner eigenen Bürger. Aber ich glaube, es spielt eine Rolle wahrscheinlich, wenn sie solche Entscheidungen treffen. Da guckst du schon, wie gut tut das unserem Land, ne?
Ja, eben. Und das tut dem Land ja gut, wenn du auf Augenhöhe mit Sony und Tencent agieren kannst in diesem Bereich, nicht wahr? Ist ja eher was Gutes als was Schlechtes. Und für die Consumer, ich meine, die Xbox zu stärken im Vergleich zur PlayStation und so weiter, das macht ja alles Sinn. Warum sollten die USA da, und noch dazu ist es halt einfach kein Monopol, egal wie du es drehst und wendest. Ne? Du hast immer noch EA, du hast immer noch Ubisoft, auch im westlichen Markt, du hast immer CD Projekt, du hast immer noch was auch immer. Die können halt auch noch eine einkaufen, da ist immer noch genug Konkurrenz.
Ich frage mich, wer jetzt wirklich Activision hinterher weint. Ich glaube, nicht viele Spieler sagen jetzt, schade, Activision, die mochte ich so gerne.
Eben, und deswegen denke ich einfach, dass es da keine Probleme gibt. Natürlich ist es trotzdem, das ist eine der größten Übernahmen insgesamt, nicht nur von der Spielebranche, ne? Das 70 Milliarden ist eine Menge. Das ist größer als WhatsApp und Instagram und Twitch und was auch immer. Und auch als Star Wars, wie wir letzte Woche schon ausgeführt haben.
Ja, ja.
Also es ist einfach riesig. 70 Milliarden ist eine Menge und das wird dauern, aber das wird halt trotzdem durchgehen. Ich kann mir nicht vorstellen, mit welcher Begründung das kartellrechtlich abgelehnt werden sollte.
Glaube ich auch nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ewig lange dauert. Ich meine, das ist ja solche Riesenfirmen zu mergen, das wird keine einfache Sache.
Selbstredend. Na, dass es dauert, ist ja klar, aber ich glaube halt nicht, dass es noch gecuttet werden kann von irgendwas, weil die sind sich einig und ja, und behördlich wird das einfach nicht aufgehalten. Ich sehe zumindest keinen Grund.
Wie seht ihr beide, also das Problem ist, dass wir die Diskussion letzte Woche schon geführt haben und dass ich schon sehr viel weiß, deshalb, das Problem ist, macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt sage, ja gut, jetzt frage ich Enkler jetzt nicht mehr, weil das hat er letzte Woche schon gesagt, von daher ist es ganz schwierig, die Diskussion jetzt nochmal zu führen. Aber vielleicht einfach mal in die Runde gefragt, wie seht ihr die Figur Bobby Kotick in dieser ganzen Sache?
Naja, der ist halt weg, ne, also der wird gehen, der wird jetzt noch ein bisschen bei der Übernahme rumwurschteln und dann wird Microsoft ihn in die Rente schicken. Oder wo auch immer er dann rumwursteln kann. Den kannst du ja nicht halten. Also aus meiner Sicht kannst du den nicht
halten. Willst du auch gar nicht halten wahrscheinlich, ne?
Nee, willst du nicht halten, musst du nicht halten. Und das, warum solltest du das tun? Ich meine, du möchtest ja jetzt einen fresh Start haben, ne? Microsoft möchte jetzt den Stempel aufdrücken. Microsoft hat einen guten Ruf. Und die können halt den Ruf wieder bereinigen eventuell. Und dann willst du nicht mit so Altlasten da reingehen. Und Bobby Kotick ist jetzt wirklich nicht der beliebteste Mensch der Welt, den du unbedingt halten möchtest, glaube ich.
Bei Spielern. Also erstmal, ich glaube, ihm ist es egal, weil der Typ ist so rich, das spielt alles keine Rolle mehr, ob der jetzt in Rente geht oder nicht. Und wenn der irgendwo anders arbeiten möchte, kann der auch wieder arbeiten. Bei diesen, in dem Bereich bist du ja nicht wie eine normale Person dann auf einmal arbeitslos oder in Rente. Du bist so reich, dass das alles keine Rolle mehr spielt. Und ich glaube, dass der auch nur noch, also der, wenn du dir anguckst, was der für Boni im Jahr bekommen hat. Geld war, glaube ich, nicht mehr so der Hauptfaktor, hoffe ich mal, bei ihm. Aber ich glaube auch, dass er aus Shareholder-Sicht war der kein schlechter CEO, weil er hat Geld gemacht. Aus Spielersicht, was anderes, ne? Also er ist ein bisschen mehr verteufelt, als er verteufelt sein sollte. Er ist halt ein Typ, der führt eine Firma und Gewinn maximiert die. Das ist alles. Die Spieler sind halt immer gerne dabei.
Das können ja auch andere Leute. Du willst ihn einfach nicht halten. Du willst auch einfach einen Fresh Start, wenn du Microsoft.
Ja, eben. Wozu?
Ne? Also du hast genug andere Leute, die das auch machen können und die werden, selbst wenn du diesen, und ich glaube halt nicht, dass Microsoft so gewinnorientiert ist. Also natürlich ist Microsoft gewinnorientiert, ne? Also, aber ich glaube nicht, dass sie diesen Kauf jetzt aus absoluter Profitgier, dass sie aus Activision so viel Geld rausholen müssen sofort. Das ist halt nicht der Plan. Ich denke, der Plan ist ein viel längfristiger Plan mit dem Game Pass. Sie wollen den Game Pass und die Xbox halt zementieren als das Nonplusultra für Gamer. Und das ist dann halt, selbst wenn sie damit Verlust machen, was sie mit dem Game Pass aktuell vielleicht tun, vielleicht nicht, 25 Millionen Abonnenten mittlerweile, das ist das Wichtige, ne? Es geht darum, was macht das in 10 Jahren? Was bringen dir diese Franchises dann, wenn die Xbox halt die PlayStation abgehängt hat, weil die Titel entweder exklusiv dort sind oder einfach besser laufen, besser vermarktet werden, besser was auch immer. Und wenn der Game Pass halt das basically Steam ablöst, was wahrscheinlich der Plan ist, right? Also in einer gewissen Hinsicht, dass du halt, ich meine, du hast immer noch iTunes heutzutage, du kannst dir immer noch Filme kaufen, aber Netflix hat iTunes bestimmt wehgetan, würde ich schätzen. Genau wie Spotify. Und ich glaube, das Gleiche möchte halt der Game Pass zu Steam machen und zum Epic Game Store. Und das ist, denke ich, der langfristige Plan. Und dann machen sie halt die Profite irgendwann. Und aktuell ist es, glaube ich, nicht wichtig. Aktuell wollen sie, glaube ich, eher die Spieler auf ihrer Seite haben, weil das bringt ihnen nichts, wenn sie so eine Hassfigur wie Bobby Kotick von den Spielerschaften haben. Das wird ihrem Game Pass nicht helfen. Und ich glaube, das ist einfach ihre Prämisse. Also ich denke wirklich,
dass das ihr Weg ist. Also das stimmt, aber ich glaube, sie gehen da eher ein bisschen mehr mit Numbers ran, dass du halt guckst, oh ja, Call of Duty macht uns im Jahr so und so viel, wenn wir das und das kaufen, haben wir eine IP, die können wir auf unsere Xbox packen, auf unseren Game Pass, aber im Endeffekt, ich meine, jedes Call of Duty macht immer noch, keine Ahnung wie viel, jedes Jahr, selbst die schlechteren jetzt. Das ist halt die Frage, was sie damit machen, ob sie in die Spiele selber das ändern. Sagen sie jetzt, okay, wir machen jetzt nur noch alle 3 Jahre ein Call of Duty, wir machen jetzt hier mit WoW, machen wir das und das, wie viel sie wirklich dann den Ton vorgeben. Ist ja Phil Spencer, der das Ganze übernimmt, der ja eigentlich capable ist. Ist die Frage, wie das, ist der Activision Launcher dann weg? Haben wir den nicht? Kommen die Spiele nach Steam? Alle solche Sachen, weißt du? Kommen die in den Xbox Store, hier in den Windows Store?
Ja, aber sie haben ja schon gesagt, und das haben sie ja nach Bethesda gesagt, und jetzt haben sie es auch wieder gesagt, jedes Spiel, was sie releasen, wird sofort für den Game Pass da sein. Das siehst du ja, eine absolute Priorisierung. Also sie interessieren sich nicht mehr für die Xbox im eigentlichen Sinne. Die wissen, dass sie läuft für die Konsolenspieler. Sie wollen halt den gesamten PC-Markt erobern. Und dafür ist halt sowohl Bethesda als auch Blizzard und Activision halt einfach überragend, nicht wahr? Weil damit kriegst du halt so viele Leute in diesen Game Pass rein. Ich meine, mich würde nicht wundern, ganz ehrlich, wenn sie das WoW-Abo auch in den Game Pass hauen auf Dauer.
Das wollte ich gerade darauf hinaus, ja.
Ja. Also ich meine, damit kriegst du dann einfach, was weiß ich, wie viele Abonnenten die noch haben bei einer neuen Expansion, 5 Millionen oder so, die kriegst du halt auch in den Game Pass rein, dann machst du es noch günstiger, dann haben die anderen Spiele, die sind für immer an den Game Pass gebunden, unabhängig von WoW. Das ist, also sie wollen einfach diesen Game Pass boosten. Und ich meine, die nehmen jetzt ja schon Verluste in Kauf mit dem Game Pass in einer gewissen Hinsicht, zumindest für ihren Konsolenmarkt, weil viele Leute halt die nicht mehr die Konsole kaufen müssen, ne? Also so Mix-Gamer, die gibt's vielleicht nicht so viele, aber...
Aber ich finde das sehr, sehr gut, vor allem wie sie die Strategie jetzt konsistent seit langem verfolgen. Also sie wollen halt, dass Netflix vom Gaming werden, und sie buttern da enorm viel Geld rein. Es kann sein, dass sie in 3-4 Jahren sagen, nee, hat doch nicht geklappt, wir ziehen den Stecker, aber momentan ist es für Gamer halt fantastisch. Du kannst ja für ein Apple und ein Ei kannst du alles spielen, was neu
ist. Aber wollte ich gerade sagen, das ist der Punkt, ne? Also sie werden es machen wie The Zone, ne? Der Preis wird steigen, ne? Also das wird nicht so günstig bleiben, oder? Da sind wir uns einig, denke ich, oder?
Ja, aber ist ja egal.
Ja, ich sag
also,
nur.
Ist ja einfach nur underpriced aktuell.
Ja.
Ne? Also,
ja,
was sie haben. Und also immer noch, ich glaube, jetzt sind sie bei 10 Euro oder so, das ist ja immer noch underpriced. Also,
ja, Kampfpreis,
sie haben
ja da ne?
Spiele genau. drin. Und sie haben komplett neue Spiele, die released werden. Einfach die 60-Euro-Titel sind, die sind da halt drin. Das heißt, wenn du davon nur 2 im Jahr spielen würdest, dann hast du ja den gesamten Jahresbetrag schon raus, unabhängig davon, dass du noch aktuell 98 andere Spiele spielen kannst.
Ja.
Und ich glaube, Microsoft spielt halt einfach das große Spiel hier. Nicht das kleine Spiel, wir machen hier ein bisschen Gewinn da und da, weil die machen genug Gewinn mit allem, was sie sonst so treiben. Die spielen halt. Sie wollen halt was Großes haben. Ne? Sie wollen am Ende halt das Netflix für Gamer sein. Ich denke, das ist der Plan. Und dann hast du halt endlos Geld gemacht und dann hast du halt wirklich ein neues Standbein. Währenddessen, wenn du halt, ja, keine Ahnung, da haust du mal ein paar 0815-Spiele rein und so, dann klappt das natürlich nicht. Ne? Dann hast du so ein kleines Abo-System, das macht vielleicht ein bisschen Gewinn, aber das ist ja nicht der Plan von Microsoft.
Und deswegen. Nochmal ganz kurz nochmal zurück. Also, Sascha, wolltest du noch was sagen? Sonst würde ich nochmal ganz kurz zu Bobby Kotick zurück.
Nö.
Okay, die Frage vorhin, mich würde interessieren, Sascha, aus deiner Sicht, was für einen Einfluss hat Bobby Kotick auf diese Übernahme? Hat der irgendwann gesagt, ich gebe mein Go? Kann der das überhaupt? Weil so eine Übernahme, die muss man sich ja vorstellen, dass einfach eine Aktienmehrheit gekauft wird, oder? Also kannst du mir das oder der Community auch so erklären? Also was konnte der überhaupt was machen? Hat der sein Go gegeben? Hat er sein Go geben müssen? Wie sah das aus?
Also was genau passiert ist, wissen wir natürlich nicht. Aber so eine Firma gehört ja richtig vielen Leuten. Die haben ja einen Market Cap, also wie viele Stocks halt rumfliegen. Ich weiß nicht, Millionen oder Milliarden wahrscheinlich bei denen. Und verschiedene Leute besitzen die. Und das sind entweder Einzelbesitzer wie du, wenn du jetzt, keine Ahnung, hier auf Robinhood dir eine Aktie kaufst, oder Investorengruppen, die halt irgendwie 3, 4, 5, 7, 8% besitzen. Und was oft passiert ist, dass die sich einig werden, dass sie verkaufen oder kaufen wollen. Und dann muss es nur noch durchgevotet werden in diesen Board-Vorstandssitzungen. Und theoretisch, wenn alle deine Leute, die Aktien besitzen, sagen, wir wollen das verkaufen, dann kannst auch du als CEO oder was auch immer nichts dagegen sagen. Ne?
Okay. Bobby Kotick hat, glaube ich, selber 20%, oder? Meine ich?
Echt?
Ja, meine ja. Meines gelesen zu haben. Aber ich kann mich täuschen. Ich bin Stevenio, ich kann mich täuschen. Also das heißt, er kann das gar nicht verhindern. Du meinst, dass er da irgendwie völlig kalt erwischt wurde, ja? Ich dachte immer, da so ein Vorstand oder so muss so eine Übernahme zustimmen in irgendeiner Form. Oder nee, reicht da eine blanke Aktienmehrheit?
Ja, aber das ist ja die Aktien, das ist ja, geht ja alles durch den Vorstand. Also wenn du jetzt als Stevenio privat auf einmal, keine Ahnung, 30% kaufen würdest davon, dann musst du halt da sitzen und du hast ja, es gibt ja Voting- und Non-Voting-Stocks, die du so normal kaufst, hast du keine Voting-Rights und die gibt's ja meistens in 2 Serien, wo du dann Voting-Rights-Stocks kaufst, die du als normaler, wenn das jetzt für deinen, keine Ahnung, Renten-Account oder so kaufst, dann willst du keine Voting-Rights haben für den Stock, weil dann interessiert dich das nicht, da willst du nur die Dividende kriegen und gut ist, aber du hättest dann Voting-Rights, würdest dann mit da sitzen oder je nachdem, wie viel du hast, hättest du Plätze im Vorstand, ne? Wenn du 40% besitzt, kriegst du, keine Ahnung, was 2 oder 3 Sitze und dann darfst du mit abstimmen. Du sagst, ja, ich verkaufe das jetzt an Microsoft.
Also das heißt übersetzt, dass da schon viele Leute, mit die viel Aktien besitzen, zustimmen müssen bei Microsoft.
Ja, natürlich.
Ja. Aber da muss ja Bobby Kotick da auch ein Wort mitgeredet haben. Das meine ich, darum geht es mir. Weil so aus meiner Sicht, also das, worauf ich hinaus will, ist, wieso ist er damit einverstanden? Weil es wird relativ klar gewesen sein, dass
einverstanden
sein. Er ist der CEO. Er kann jederzeit gefeuert werden vom Vorstand. Er ist nur der CEO.
Aber wenn er selber 20% hält,
dann 20%. Der hat doch keine 20 Milliarden in Aktien. Also,
ich habe es gelesen, dass er das ja irgendwie
viel vor,
vielleicht das Prozent oder so. Müssen wir mal recherchieren. Ich meine, das irgendwo gelesen, aber wie gesagt, ich täusche, kann sein, dass mich täusche. Ich guck mal eben ganz kurz.
Ich meine, er hat irgendwie 2 oder 3 Millionen Aktien, was immer noch eine ganze Menge ist, ne?
Ja, aber nicht, also 20% kommt mir doch ein bisschen arg viel vor bei so einer Firma. Ich weiß nicht, wie reich ist der Mann? Was braucht er seinen 200-Millionen-Bonus dann noch?
Ja, ich habe gerade versucht,
das zu finden auf die Schnelle. Aber generell ist es so, als CEO bist du mehr oder weniger auch nur ein Angestellter der Firma. Du besitzt die deswegen ja nicht, ne? Und der Vorstand sagt, hey, der Typ ist capable, den stellen wir jetzt an als CEO, den bezahlen wir jetzt ganz viel Geld und wenn er richtig Geld macht für uns, dann bezahlen wir eben noch mehr Geld. Wenn er scheiße ist, können wir ihn feuern. Ne?
Und man muss ja auch verstehen, dass Microsoft einfach über Wert zahlt. Ne? Ich glaube, Blizzard war beim Aktienkurs Stand von, ich glaube, 45 Milliarden oder so. Also sie kaufen ja drüber und damit kriegen sie ja die Aktienbesitzer einfach. Ne? Also sie zahlen ja mehr, als die Firma eigentlich laut Aktienmarkt wert ist.
$30 oder mehr pro Aktie draufgezahlt als Premium. Das ist schon, das heißt, wir wollen das auf jeden Fall. So dass jeder, der vielleicht noch dagegen ist, sagt, ah, okay.
Genau, so, so kaufst du ja Firmen. Du musst ja overpayen, weil wenn du einfach den normalen Marktpreis zahlst, naja, dann wird's schwer, ne? Dann geht also, der Preis ja hoch, wenn du zu viel kaufst.
Das wenn, du dir auch nicht den, wenn du den Kurs anguckst, kann ich mir vorstellen, dass sie schon seit einer Weile vorhatten, weil der große Dip kam ja jetzt erst Anfang des Jahres. Weil vorher waren die auf dem Allzeithoch, ne? Die hatten ja Ende, Anfang letzten Jahres waren sie ja irgendwie auf dem, keine Ahnung, 10-Jahres-Hoch von ihrem Kurs. Und das ist natürlich schlecht.
Genau.
Muss man auch sagen, er hat Geld gemacht, ne? Die ganze Zeit, wo er CEO war, war eine Money Printing Machine. Also sag über ihn, was du willst, aber Geld hat er gemacht.
Ja, davon. Also ganz kurz dazu, ich habe ein bisschen recherchiert. Das Schnellste, was ich jetzt gefunden habe, ist, also ich lese mal vor, am Dienstag rund 70 Millionen Dollar. Zum Deal gehören auch 4 Milliarden Activision-Aktien, von denen Kotick die überwiegende Mehrheit besitzt. Ich weiß nicht, was das heißt.
Häufig. 4 Milliarden Aktien? Das
Millionen, habe ich gesagt Milliarden?
Ah, ja, Millionen ist schön.
Okay, okay. Zum Deal gehören auch also 3,95 Millionen Activision-Aktien, von denen Kotick die überwiegende Mehrheit besitzt.
Ist ja wurscht.
Dadurch,
wenn er 20% hätte, wäre es ja egal. Wenn
dadurch verkauft, würde Kotick 370 Millionen Dollar erhalten. Das ja. Impliziert ja, dass er seine Aktien auch verkauft, dass er also auch gesagt hat, ist okay.
Ja, ich sehe es gerade. Steve, du hast, glaube ich, recht. Der Float ist 17 Millionen und er besitzt da 20% von. Echt? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte,
der hatte Krömer mal recht gehabt.
Ja, gerade wurde von 370 Millionen geredet bei dem Ertrag. Das kann ja nicht sein, 20% bei 70 Milliarden Kaufpreis. Ja, das
stimmt. Ich gucke es mir gerade an.
Das sind dann eher so 2% oder so. Das würde ich auch eher.
Ja, der Krömer hatte doch nicht recht gehabt. Was denn jetzt? Okay.
Ich gucke jetzt nur auf die Google-Seite. Hier steht 17 Millionen. Das klingt aber ein bisschen. Ach so, vielleicht ist das.
Ist ja auch völlig egal. Ist völlig Latte, weil selbst wenn er 20% hätte, dann hat er immer noch kein Mitspracherecht. Also er hat Mitspracherecht, aber wenn 70% dafür sind, dann hat er trotzdem gelitten.
Ne? Aber warum ich darauf hinaus will, ist, ob er irgendwelche Strippen gezogen hat in Bezug auf, er kann ja auch sein, dass er da Einfluss auf den Vorstand oder auf die Entscheider ausgeübt hat und gesagt hat, ja, lass es mal machen. Vielleicht hat er ja gar keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße, eben wegen der ganzen Kritik und wegen der ganzen sexuellen Belästigung, Diskriminierungsvorwürfe auch gegen ihn, dass er gesagt hat, komm, verkaufen wir einfach den ganzen Schuppen an Microsoft und dann kriege ich meine 400 Millionen Dollar und auch, dann habe ich endgültig ausgesorgt, gut, hat er vorher schon, aber ich habe keinen Bock mehr, das meine ich, weißt du, darauf will ich
hinaus. Ich meine, der ist jetzt auch was, 60 oder so, vielleicht sagt er, oh, jetzt, wo ich hier fast Billionär bin, kann ich ja doch mal retiren irgendwie und ich glaube, alles das, was irgendwie so an Gossip und so da gewesen ist, hat ihn nicht so sehr tangiert, du bist ja komplett sicher, in so einer hohen Position, niemand kriegt dich mehr bankrott, du wirst niemals mehr arbeitslos, du wirst niemals mehr auch nur annähernd Geldprobleme haben. Wenn du deine Entscheidung in deinem Leben danach treffen könntest, dass nichts für dich eine Konsequenz hat, würdest du auch andere Entscheidungen treffen, ne?
Kann sein, ja. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ich sag es immer wieder, es klingt blöd, aber es ist halt so, also es gibt viele, sehr viele naive Tweets, die ich gelesen habe in den letzten Tagen oder Wochen, muss man ja fast schon sagen, ist ja wirklich schon ein bisschen länger her, wo es so drin stand, ja, jetzt wird alles gut und jetzt kommt Diablo 4 schneller und so super, das Glas ist halt voll. Wir haben gerade schon gesagt, dass die Übernahme mindestens noch ein Jahr dauern wird, also vor 2023 wird das sowieso nichts, da sind sich wohl alle einig. Aber trotzdem, die Frage in die Runde, was glaubt ihr, wie schnell oder wie realistisch ist es, dass wir zeitnah, / im nächsten Jahr, schon erste Früchte der Microsoft-Übernahme ernten können? Also was denkt ihr, wann werden wir was davon merken? Und sind diese ganzen, ja, dann kommt Diablo 4 schneller, ist das alles realistisch? Also natürlich ist das nicht, aber einfach mal in die Runde gefragt. Also wann werden wir was merken davon?
Puh, das ist ganz spannend natürlich. Sind wir jetzt wieder schwer im Kaffeesatz-Lese-Territory
hier. Genau, ja, ist so.
Ja, aber du kannst ja davon ausgehen, also ne, nehmen wir an, Microsoft möchte wirklich den ganzen Laden wirklich übernehmen und auch umstrukturieren und Co. Das dauert ja. Also deswegen ist ja Diablo morgen nicht fertig. Ne?
Genau.
Die müssen ja die Arbeitsabläufe weiter einhalten und was auch immer die da treiben. Und solange Microsoft noch nicht wirklich bestimmt, was sie aktuell ja noch nicht tun, weil die Übernahme noch nicht da ist, wahrscheinlich haben sie schon ein bisschen mitzureden, aber ne, wird sich halt nicht viel ändern. Also wann sich das auswirkt, wird ja einfach Jahre dauern. Ne, wenn sie jetzt die Arbeitsprozesse umstellen von Diablo 4 und von ihrem neuen Survival-Game und was auch immer sie da treiben, das ist ja dann morgen nicht fertig. Also
noch dazu möchte ich mal sagen, meine Theorie, und das ist reine Theorie, dass es Bullshit ist, weil es gibt noch gar kein Diablo 4 und ich sage immer noch, diese komische Demo haben sie zusammengeballert und es gibt kein wirkliches Spiel. Habe keine Beweise dafür, aber ich fühle das, das war Bullshit. Mhm. Sonst hätten wir, die haben wir doch vor 2 Jahren schon gesehen, die Demo.
Ja, aber also gerade du als Spieleentwickler, du weißt das ja. Ich meine, Spiele dauern halt lange. Das ist halt, also vor allem AAA-Titel, da arbeiten die halt 5 Jahre dran meistens oder auch mal mehr oder auch mal ein bisschen weniger. Und wenn sie jetzt die Strukturen umstellen, dann hast du ja nicht im nächsten Jahr einen Erfolg davon. Ne? Die Arbeit ist ja schon gemacht und die Arbeit können sie jetzt auch nicht so forcieren. Das heißt, ich denke, auf Dauer ist es halt gut für Blizzard, aber dass jetzt irgendjemand erwartet, dass 2023 das große Blizzard-Jahr wird, weil die Übernahme dann vielleicht durch ist, das ist ja absurd. Ich meine, da passiert halt nichts, außer dass
eventuell vielleicht sogar sein, dass es länger läuft, ne? Dass es länger dauert sogar, weil die da halt die internen Strukturen umstellen müssen und damit klarkommen, genau. Vielleicht sogar neue Teams und so.
Na klar, das kann sogar noch länger dauern.
Genau.
Es ist auch, meinetwegen dauert es auch kurz, ein bisschen kürzer. Das kann ja auch sein, dass es gut klappt und alles läuft flüffig und wunderschön, aber das ändert ja trotzdem nichts dran. Ne? Wenn Diablo jetzt auf einem Stand ist, dass es eigentlich 2025 hätte kommen sollen, dann wird Microsoft nichts daran ändern können. Dann wird es vielleicht Ende 2024 kommen, wenn es gut läuft. Weißt du? Also im Vergleich. Das wird halt nicht dazu führen, dass es dann morgen rauskommt. Das ist ja eine absurde Milchmädchenrechnung. Das klappt nie.
Also ich habe eher die Hoffnung, dass langfristig bessere Entscheidungen gemacht werden und solche Sachen wie, hey, Warcraft 3 Reforged, lass mal nach China outsourcen und ganz billig machen, dass solche Sachen nicht mehr passieren. Weißt du? Und das wäre ja schon langzeitig was uns allen gut täte.
Genau.
Auf lange Sicht. Aber die zwei haben sie auch outgesourced, ja. Zwar nicht nach China und das ist,
Hat es aber Probleme für immer, ja. aber ja, also ne, das ist halt eine langfristige Sache. Kann halt sein, dass Blizzard in den Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre dann wieder cool wird. Das würde dann Auswirkung von Microsoft sein, denke ich. Alles, was in den nächsten Jahren passiert, kann ich mir nicht vorstellen, dass Microsoft da irgendwas mit zu tun hat, großartig. Wenn es gut wird, dann war es Blizzard, die Vorleistung, die sie gemacht haben. Und wenn es schlecht wird, dann waren sie es auch.
Okay. Dann schließen wir mal hier zumindest das Thema und lassen wir über das neue Blizzard-Game reden. Ein Survival-Game, neues Universum, irgendwie also es ist ja sehr untypisch, das Ganze für Blizzard, wie es gelaufen ist. Normalerweise sind wir gewohnt, sowas in der BlizzCon zu sehen, da einen Teaser für zu sehen. Gab's alles nicht. Ich habe am Montag oder Dienstag, als es announced wurde, ein Seminar Talks drüber gemacht und habe gesagt, also A, finde ich es untypisch und B, finde ich auch komisch, dass sie es so früh ankündigen, weil das ist ja immer so dieser Spagat, den man gerade so als Blizzard oder generell als Gaming-Entwickler machen muss. Und auf der einen Seite jammern die Leute rum, oh, jetzt kündigt doch endlich Diablo 4 an, kündigt es doch endlich an, es gibt's doch nicht, dass es immer noch nicht angekündigt ist. Und wenn du es ankündigst, dann, ja, aber wieso kommt das denn nicht nächstes Jahr raus? Warum kündigt ihr es denn an, wenn es noch nicht fertig ist? Also egal, wie du es machst, das ist falsch. Aber ich finde, dass die Ankündigung wirklich sehr strange. Weil irgendwie sie suchen ja quasi nach, ja, baut das neue Universum mit uns auf, sie suchen nach Geschichtenerzählern, war so meine Interpretation. So irgendwie, ja, wenn ihr Bock habt, arbeitet daran mit. Ist vielleicht auch nur PR, was weiß ich. Und ich habe gesagt, dass ich es komisch finde, dass sie es so früh releasen, also so früh, nicht releasen, sondern so früh ankündigen. Weil das auch so eine Milch, das erinnert mich so ein bisschen an Jens Spahn, so dieses, ich habe jetzt irgendwie einen schlechten Ruf, weil ich irgendeine eine schlechte Entscheidung getroffen habe, also muss ich eine große Parole raushauen, sowas wie, es wird keine Impfpflicht geben, so, die ich aber nicht halten kann, irgendwie, weil, oder beziehungsweise die Parole verpufft, weil weil das heiße Luft ist, sagen wir es mal so. Und ich hatte bei diesem Announcement das Gefühl irgendwie, ja, es ist jetzt schlechte Stimmung, irgendwie wegen den ganzen Prozessen und wegen dies, das. Und jetzt wollte man irgendwie mal wieder einen Knaller raus, mal wieder positive Nachricht. Also kündigen sie an, neues Spiel im neuen Universum, auch noch Survival sowieso innen gerade oder gut. Also eine gute Presse mal wieder so. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann halt, ja gut, aber was nützt es, wenn sie das ankündigen und das Spiel, so, das ist in 2 Wochen wieder vergessen, so nach dem Motto. Und ja, das kommt ja nicht zeitnah. So, das war meine These. Und dann hat man 2 Tage später gehört, ja, Moment mal, das ist ja gar nicht in dem ganz, also sie haben ja gesagt in der Pressemitteilung, es ist early, also es ist in einem sehr frühen Stadium. Und das ist es scheinbar gar nicht, weil scheinbar arbeiten die schon 5 Jahre dran. Und es gibt scheinbar schon eine spielbare Version davon in irgendeiner Form. Also ist natürlich auch Spekulation, aber das haben so die Gerüchte in den letzten Tagen gesagt. Also daher die Frage an euch, wie seht ihr die Ankündigung? Freut ihr euch drauf? Was ist so allgemein das, was euch zu dem neuen Spiel durch den Kopf geht?
Mir voll egal.
Okay.
Also, keine Ahnung. Halt ein angekündigtes Spiel, worüber man nichts weiß. Weiß nicht. Werden wir merken, wenn sie mehr releasen dazu. Juckt mich aktuell nicht.
Aber findest du nicht auch, dass es ungewöhnlich ist für Blizzard, das so zu tun?
Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Aber sie haben keine BlizzCon, glaube ich, von daher.
Ja, ist so. Ich
weiß nicht. Also, glaube, es juckt die nicht, sondern ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich meine, der Typ arbeitet seit 5 Jahren offenbar daran, aber war wohl erst ein Prototyp, der irgendwie die Finanzierung saven sollte. Und da haben sie wohl die ersten 2 Jahre mit einem kleinen Team dran gearbeitet oder so. Also,
genau.
Sehr weit werden sie wahrscheinlich nicht sein. Und weiß nicht, warum das jetzt angekündigt wurde. Ist mir aber auch. wie gesagt, relativ flatte, solange ich da nicht mehr zu weiß. Ich meine, das Survival-Game kann ja wirklich alles sein. Also, ja. Ne, also, das kann wirklich. Keine Ahnung.
Okay, Sascha?
Ich enthalte mich da mal.
Weil du was drüber weißt? Weil du Leute kennst, die da in dem Team
ja,
sind?
Ja, ich will keinen in Trouble bringen.
Okay, alles klar, scheiße. Ja, aber mich hätte einfach so eine Einschätzung so allgemein, also die Ankündigung ist halt wirklich komisch. Also Blizzard, wenn sie das ankündigen, immer auf der BlizzCon, okay, das geht nicht, aber immer mit einem Teaser, immer mit einem großen Impact, dass alle drüber sprechen. Also ich meine, es ist ja nun ein großes Ding eigentlich.
Es war eigentlich auch nur eine Stellenausschreibung, wenn du mal genau guckst, was public gemacht wurde, ne? Mehr oder weniger. Also ich habe nur der meiste Fokus war auf dieser hier, wir suchen Team-Members, ne?
Okay. Ja, das ist natürlich ein bisschen enttäuschende Diskussion jetzt. Sascha darf nicht. Enkle ist da wie so nüchtern, wie wir ihn kennen.
So eine Klatschkante,
ja.
Steve.
Du
willst immer so Klatsch und Tratsch haben da.
Nö, will ich nicht. Ich will einfach eine Einschätzung, weil ich sehr ungewöhnlich für Blizzard finde, diese Ankündigung. Sie kündigen ist, also 5 Jahre heißt ja eigentlich nicht, wie du schon gesagt hast, ne? Es war ein Prototyp, es war ein Einzelner, der Anfang irgendwie so ein bisschen dran rumgeschraubt hat. Sie sagen ja auch immer irgendwie, dass sie an vielen Projekten arbeiten, so. Also sie haben viele kleine Teams, die an irgendeinem coolen Ding arbeiten und dann schauen sie, lohnt sich das weiterzuentwickeln und so weiter. Das heißt, 5 Jahre bedeuten da wahrscheinlich gar nicht so viel. 5 Jahre klingt so für uns erstmal. Ja. Also, klingt erstmal so, oh geil, das Spiel ist fast fertig. Ist es ja aber nicht.
Das sagen sie halt oft, um das bigger erscheinen zu lassen, jetzt unabhängig von dem speziellen Spiel. Ich habe auch an meinem jetzigen Spiel 2 Jahre gearbeitet. Ne? Du machst mal irgendwas, einen kleinen Prototypen, lässt den ein paar Monate liegen, gehst dann wieder ran und so. Ne? Vom ersten Gedanken bis zum fertigen Spiel sind es dann halt Jahre. Aber es ist ja nicht so. Also die meisten Firmen machen irgendwann mal Prototypen und gucken und dann müssen die approved werden und ist teilweise ein Jahr später und dann fängst du halt nochmal neu an. Das hörst du ja öfter, dass hier Cyberpunk 2077 irgendwie 7 Jahre dran gearbeitet, war natürlich auch nicht so. Aber wenn du zählst von der allerersten Idee und dem ersten Prototypen bis zum Release, dann kommt es schon hin.
Okay. Aber wie gesagt, ich bleib dabei, die Herangehensweise ist sehr seltsam und ich glaube, dass das auch mit der ganzen negativen Presse zusammenhängt. Und Mikey Barra ist ja nun, der CEO kann man gar nicht sagen, weil, ne, also der Kommunikationsdude bei Blizzard von Bobby Kotick, muss man ja so sagen. Da vielleicht nochmal, also ich glaube, darüber können wir sowieso jetzt nicht mehr erzählen. Ich hatte mir jetzt eine spekulative Diskussion gewünscht, aber ihr liefert das einfach nicht. Habt ihr die Sache gelesen mit dem Overwatch 2 Team und Bobby Kotick, der ja scheinbar der die Entwicklung manipuliert hat? Habt ihr das mitgekriegt?
Ja, so nebenbei in einem Tweet.
Ja. Sascha? Sascha, du bist so nicht mehr tragbar. Ich sag's dir, wie es ist.
Also Steve, Wir müssen zum neuen Thema. Der Sascha darf über nichts sagen und ich habe keinen Bock darüber zu reden.
Ja gut, aber ganz kurz, was mich so ein bisschen an dieser Sache, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, ne, es gab einen Tweet von einer Blizzard-Mitarbeiterin, die jetzt nicht mehr bei Blizzard arbeitet, die im Overwatch 2-Team gearbeitet hat und die sich darüber beschwert hat, weil Bobby Kotick irgendwo ein Interview gegeben hat und die hat gesagt, hier, Bobby, sag jetzt mal die Wahrheit. Wie war das denn damals irgendwie? Du hast uns mit sinnlosen Kackarbeiten überhäuft, irgendwie x Monate Arbeit, die wir gemacht haben, und du dann gesagt hast, ja, ist alles scheiße so, und dadurch die Entwicklung an Overwatch 2 aufgehalten irgendwie, und sei doch mal ehrlich, so nach dem Motto, und es gibt auch Spekulationen, dass das was mit dem Aktienkurs zu tun hatte, irgendwie, dass man, also dass das in die Richtung, dass das deshalb gemacht hat. Und mich hat das halt sehr überrascht, diese Nachricht, weil
Das klingt sehr nach disgruntled Employee ein bisschen. Und da muss man auch sagen, als normaler Developer in the Trenches, wenn du von oben nur gesagt bekommst, was wir jetzt bauen, was gemacht wird, und dann wird es geändert oder gecuttet, das ist immer sehr schmerzhaft und das haben einige Leute schon nicht gut verkraftet. Ging mir auch schon so, wenn du was baust, du baust Level oder was auch immer und dann, oh ja, das cutten wir alles, machen das jetzt anders, ihr habt jetzt 3 Monate umsonst gearbeitet. Das passiert immer und das fühlt sich nicht gut an, wenn du derjenige warst, der dafür vielleicht irgendwie gecrunched hat oder Überstunden gemacht hat. Das heißt, diese spezielle Sache klingt mir sehr nach jemandem, der einfach damit nicht happy ist, aber nicht das Big Picture sieht. Was nicht heißt, dass jetzt eine gute oder schlechte Entscheidung war.
Okay.
Das passiert sehr, sehr oft, dass du arbeitest an irgendwas und dann werden komplette Sachen, an denen du monatelang gearbeitet hast, gecuttet aus dem Spiel.
Ja, aber scheinbar, die Dame erzählt auch, dass es irgendwas war, was nichts mit Overwatch 2 zu tun hat. Also sie hat das Overwatch 2-Team genommen und gesagt, so, jetzt müsst ihr mal eben das und das und das hier machen. Und sie spricht halt also wirklich davon, dass die ganze Entwicklung an Overwatch 2 dadurch sehr aufgehalten wurde. Und meine Intention dahinter, warum ich das nochmal ins Spiel bringe, ist, dass ich's krass finde. Also ich habe immer gedacht, also ursprünglich war es ja so, Activision Blizzard, ne? Activision macht ihren Scheiß, Blizzard macht seinen Scheiß. Jetzt, wie gesagt, wir haben es ja mitgekriegt, nach Mike Morheim irgendwie wurde so die Kompetenz und die Befugnisse der Anführer, sag ich jetzt mal, von Blizzard immer weiter beschnitten. Wenn es soweit ist, dass am Ende sogar Bobby Kotick als Activision-CEO, oder gut, als Activision-Blizzard-CEO, die Macht hatte, so ein ganzes Team von Blizzard quasi aufzuhalten, dann ist das ja echt, ist krass. Wir haben ja jahrelang darüber spekuliert, wie groß der Einfluss von Activision und von Bobby Kotick auf Blizzard ist. Und das unterstreicht ja, wie viel Macht er hatte und dass die alle nach seiner Pfeife tanzen mussten, oder nicht?
Du, der ist der CEO. Wenn er sagt, wir machen dies und machen das, dann muss es gemacht werden. Das ist ja die
Idee. Ja, ursprünglich war es ja so, dass die eigentlich, ich will nicht sagen, gleichberechtigte Partner waren. Aber du glaubst nicht, dass unter Mike Morheim Bobby Kotick hätte sagen können, so, ihr liebes Overwatch 2-Team, ihr, keine Ahnung, tragt jetzt 2 Monate Pommes aus oder was weiß ich was. Oder?
Who knows? Ich weiß es nicht, wie die Struktur da ist, aber nachdem er weg war, nachdem Mike weg war, ging es ja arg bergab. Das weiß ja jeder. Aber generell, wenn der CEO sagt, hey, dieses Projekt canceln wir jetzt, dieses Projekt schieben wir jetzt um, dann musst du es halt machen, weil du kannst davon ausgehen, dass der CEO Sachen weiß, die du nicht weißt oder dass er es besser weiß oder einen anderen Plan hat. Deswegen, wenn irgendein, ich sag mal, niedriger Angestellter irgendwas postet, was die Firma wieder falsch gemacht hat, oft ist es halt aus einem Blickwinkel gesehen, der nicht alle von der Person.
Aber wie lange haben wir darüber spekuliert, wie viel Macht Activision hat und wie viel, es ging bergab, seit Activision immer mehr Einfluss auf Blizzard genommen hat. Und dann hat man darüber spekuliert, ja, und das lässt Blizzard doch gar nicht zu, dass den Bobby Kotick da reinredet. Und ich meine, das ist ja der Beweis dafür jetzt quasi, dass er da die Ansagen gemacht hat, oder?
Ja, aber das macht doch auch Sinn, oder? Sie haben die gekauft und damit besitzen sie ja.
Aber also, haben sie Blizzard gekauft? War das nicht eine Partnerschaft im Sinne von, wir schmeißen jetzt unser Ding zusammen, aber jeder ist für sein Shit verantwortlich? Das war doch am Anfang so.
Was war davon Marketing-Talk und was war wirklich? Also ich weiß nicht, wie die wirklichen Power-Structures hinter den Kulissen waren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einfach komplett autonom weitermachen konnten, was sie wollen.
Mhm. Okay, also spannendes Ding auf jeden Fall. Da würde man gerne mal, ja, hinter die Kulissen schauen. Würde mich mal interessieren. Weil viele sagen ja, oder dass dieser Niedergang von Blizzard sehr stark mit Activision und dem Einfluss von Bobby Kotick zusammenhing, ne? Da hat ja wohl der Mike und die alte Blizzard-Crew, haben sie wohl einen Deal mit dem Teufel gemacht, ne? Das ist wohl so, rückblickend. Gut, dann wechseln wir mal das Thema. Ich habe das Gefühl, ihr seid so ein bisschen müde, was das angeht. Aber dann ist es halt so. Wir werden sehen, wir werden natürlich, wenn es irgendwas Neues zu berichten gibt, hier das im Herrenspielzimmer tun. Und ja, das neue Spiel wissen wir gar nichts drüber. Ich bleib dabei, dass es sehr, will ich sagen, ein Schnellschuss war, aber schon für Blizzard eine sehr, sehr seltsame Ankündigung.
Ja, wobei, Survival-Game an sich habe ich kein Problem mit, ne?
Nee, darum geht's ja auch gar nicht. Aber sie announcen es super früh. Sie mit einem Null-Impact, weil es außer zwei Bilder nichts gibt. Und wie du schon gesagt hast, eigentlich ist es mehr eine Stellenausschreibung. Oder eine PR-Stellenausschreibung.
Ja, aber ist doch okay. Sie müssen doch auch eine Stellenausschreibung machen dürfen, ohne gleich völlig zu committen zu einem Spiel.
Ja, und stimmt schon. Aber was ist trotzdem untypisch für Blizzard?
Ja, dass sie es ein bisschen teasern wollten. Wenn sie nur schreiben, wir suchen einen Software-Engineer für ein unannounced Product, dann ist das halt nicht so sexy wie, hey, unser neues cooles Spiel kommt, arbeitet mit uns. Und vielleicht war es einfach eine Stellenausschreibung, die sie ein bisschen aufspeisen wollten mit irgendwas, wo die Leute sich denken, oh, da würde ich ja gerne dran arbeiten.
Gut, dann lassen wir das so. Ja.
Ja.
Gut. Ganz kurz dazwischen Ton für alle Tennisfans da draußen. Wenn ihr den Podcast hört, ist es eh schon durch. Aber Nadal hat gerade die Australian Open gewonnen. Djokovic sitzt zu Hause und heult. Hat 0-2 Sätze zurückgelegen gegen Medvedev und hat noch in 5 gewonnen. Das soll ein unglaubliches Spiel gewesen sein. Gratulation. Er hat jetzt damit, ich glaube, er ist damit Rekordinhaber, 23 Grand Slams gewonnen. Das hat, glaube ich, nicht mal
21.
Nicht mal nicht gerade 23 gelesen.
Nein, egal. 21.
Auf jeden Fall ist er noch Rekordinhaber und hat, glaube ich, sogar Roger Federer damit gerade überholt, ne?
Oh, die waren ja alle gleich
aus. Genau, die beiden, ja, du hast recht. Also die beiden haben 20 Grand Slams gewonnen und er jetzt das 21. und ist damit Rekordhalter. Gut. Danke, dass du aufgepasst hast, um mich hier
gerne, so bin ich.
So bist du. Wie sehr geht euch dieser beschissene Wordle-Trend aktuell auf den Sack?
Der was?
Okay, du kriegst es in den USA wahrscheinlich nicht mit. Enclays, wie sehr geht dir dieser Wordle-Trend?
Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, ich lese nur von deinem Twitter da dauernd von. Erst hast du selbst gemacht, glaube ich, und Ekop.
Ich habe es einmal gemacht. Einmal, weil ich das ausprobieren wollte und diesen Hype irgendwie nachvollziehen. Und habe es dann einmal retweetet. Dir kann man auch nichts
vorhalten. Ich folge den falschen
Leuten. Du bist ja echt. Du bist ja wie die Stasi, möchte ich jetzt sagen.
Du okay. hast das getwittert und heute also, hast du mich beschwert, dass du es hast.
Und ja, aber das Problem ist der Unterschied, pass auf, der Unterschied, damit ihr alle nachvollziehen könnt, was es ist. Wordle ist ein eine Seite. Wenn ihr das googelt, findet ihr die Seite. Da geht's darum, haben wir so ein Spiel gespielt, als wir klein waren. Das hieß Mr. Mind. Vielleicht kennt ihr das noch, als ihr klein wart. Da ging es darum, dass du 5 verschiedene Farben aufstecken musstest und der Gegenüber raten musste, welche 5 Farben es sind. Da hatte man so kleine Steckdinger.
Ja.
Genau, Mastermind, so. Nee, habe ich da Mr. Mind gesagt? Also ist es Mr. Mind oder Mastermind? Ich weiß es gar nicht.
Mastermind.
Okay. Und das ich kann mich an Sommer erinnern, wo ich das jeden Tag mit meiner Mom gespielt habe. Hat so viel Spaß gemacht. Und ich find's auch pädagogisch sinnvoll, weil du halt logisch denken musst, ne? Es gab dann, also der Spielleiter in Anführungsstrichen, hat dann immer, da gab's so 2 Farben, die du drunter stecken musstest, für die Farbe ist falsch, die Farbe ist richtig und die Farbe ist richtig an der richtigen Stelle. Und dann musst du halt kombinieren. Und Wordle macht nichts anderes mit Buchstaben und Wörtern. Das heißt, du hast ein Wort, was 5 Buchstaben lang ist. Und du fängst an und hast 6 Versuche dafür Zeit. Was weiß ich, du nimmst, es gibt's einmal auf Deutsch und auf Englisch. Die meisten spielst du auf Englisch, weil es auf Englisch bekannt geworden ist. Und du schreibst, was weiß ich, Polen zum Beispiel jetzt bei der deutschen Version. Und dann zeigt dir das Programm an, okay, der Buchstabe ist falsch, der kommt nicht vor in dem Lösungswort. Der ist richtig, aber an der falschen Stelle. Und der ist richtig an einer richtigen Stelle. Und du hast halt 6 Versuche, um das Lösungswort zu finden. Das macht 1-2 Mal, ist das ganz witzig und so weiter. Eigentlich ist das ganze Ding ganz witzig. Das Problem ist nur, dass es eine Funktion hat, dass quasi deinen Fortschritt an diesem Tag quasi in den sozialen Netzwerken verbreitet. Das heißt, du siehst irgendwie, okay, beim ersten Mal hatte der es gespielt hat, alle 5 falsch. Beim zweiten Mal hatte der 2 Buchstaben richtig an der falschen Stelle. So. Und aus irgendeinem Grund meint jeder, dass es die Welt interessiert, dass er jeden Tag seine Statistik postet. Und mein Twitter war jetzt in den letzten Tagen nur noch voll von irgendwie jedem Dulli, der seine World-Statistik da postet. Ich bin davon jetzt, wie gesagt, ich habe es auch einmal gemacht, um das nachvollziehen zu können, was die Begeisterung daran ist. Und mich hat es jetzt so abgefuckt in den letzten Tagen, dass ich jetzt gerade zum ersten Mal in meinem Leben ein Wort bei Twitter geblacklistet habe. Ab jetzt, wenn da Wordle drinsteht, wird der Tweet ausgeblendet. Und mein Leben ist gerade besser geworden. Es ist lustig, dass ihr das, Clarence, wieder so am Rande mitgekriegt. Sascha hat natürlich in den USA den Hype nicht mitgekriegt, weil es das da nicht gibt, Sascha? Oder gibt es das bei euch gar nicht,
ist
ne?
Ist das eine App oder was ist das?
Nee, es ist eine Website. Einfach Wordle-Spiel oder Wordlegame.com oder so. Also hat euch noch gar nicht erreicht. Ist lustig.
Ich bin da auch nicht immer so in den Trends drin. Ich habe auch keinen Twitter, von daher kann ich es nicht so.
Okay, gut. Spannend. Ich wollte es einfach nur mal in den Raum werfen. A, ob ihr es auch macht. B, ob es euch auch so nervt. Und C, einfach ein bisschen ablästern. Unwetter in Deutschland. Ich weiß nicht, Sascha, wie ist das Wetter bei euch in den letzten 24 Stunden gewesen? Enkles meine ich wegen Deutschland?
Keine Ahnung. Also nichts Besonderes hier.
Ich weiß, du gehst nicht raus, aber du guckst doch wenigstens aus dem Fenster, oder? Oder ist in Hessen bei euch alles gut? Ist dieses Unwetter nur, dieses Tief nur in Norddeutschland?
Also meine Fensterläden dann klappern, wenn es Sturm ist. Hier gab es keinen Sturm, das hätte ich mitbekommen.
Okay. Hier ist alles super. Also hier im Norden Deutschlands, ich habe jetzt nicht verfolgt, wo dieses Tief, ich weiß gar nicht, Nadine heißt es, glaube ich, wo das nur wütet, aber es kann auch sein, dass es nur in Norddeutschland wütet. Das hier war jetzt in den letzten 48 Stunden der schlimmste Sturm, den ich jemals in Norddeutschland miterlebt habe. Also der Hurricane bei Sascha und Michelle vor, keine Ahnung, 3-4 Jahren, gut, der ist auch im letzten Moment abgedingst, von daher hatten wir nur ein bisschen Wind, aber der ist ein Scheiß gegen das, was ich hier miterlebt habe jetzt in den letzten 24 Stunden. Bei uns gegenüber beim Pferdehof, ihr wisst ja, ich wohne ja neben so einem großen Pferdehof, sind Bäume entwurzelt worden und irgendwie bei einem riesigen Baum ist ein riesiger Ast abgebrochen und der liegt irgendwie so 5 Meter von unserem Haus entfernt, weil der nicht nur abgebrochen wurde, sondern durch die Luft geflogen ist. In Hamburg ist Hochwasser, das heißt, irgendwie ist es 5 Meter über dem durchschnittlichen Nullpunkt der Elbe. Ich habe gestern Bilder gesehen von, dass der gesamte Hafenbereich oder der Elbebereich überflutet ist. Das Miniaturwunderland wird vielen ein Begriff sein. Das ist genau da. Und ich habe gestern Bilder gesehen, irgendwie, dass das Gute ist, die wissen das schon und haben irgendwie die fangen mit den Ausstellungsstücken relativ weit oben an, weil sie wahrscheinlich wissen, dass das passieren kann. Aber das Lustige ist, dadurch, dass da irgendwie 5 Meter Wasser drin stand in deren Treppenhaus, haben sie einfach ein paar Boote genommen von ihrem Miniaturwunderland und haben die mit Fernsteuerung da über das Wasser fahren lassen. Da gibt's großartige Bilder von. Also hier ist komplett Land unter, hier hat's richtig geknallt. Ich war gestern Abend einkaufen noch. Das war der absolute Horror. Mir ist ungelogen, mein voller Einkaufswagen einfach mal quer über den Parkplatz gerollt und nicht hinterher. Die Leute müssen auch gedacht haben, was ist denn mit dem los? Also so viel Wucht ist dahinter gewesen. Und ja, also Feuerwehr im Dauereinsatz irgendwie. Als ich nach Hause vom Einkaufen, fuhren 3 Feuerwehrwagen an mir vorbei. Überall Hochwasser, überall Sturmschäden, entwurzelte Bäume und so weiter. Also hier hat's richtig geknallt. Nur mal so als Info. Sascha, wie ist bei euch in den USA jetzt? Wahrscheinlich ist keine Tornado-Zeit oder keine Hurricane-Zeit mehr, oder?
Nee, die ist leicht vorbei. Aber wir hatten heute Nacht die niedrigsten Temperaturen der letzten 4 Jahre oder sowas. Und es waren tatsächlich 0 Grad. Und die Leute drehen natürlich komplett am Rad.
In Florida 0 Grad, krass. Okay.
Ja, das haben wir sonst nicht. Und alle Mütze auf, Handschuhe an, als wäre irgendwie, keine Ahnung, die Eiszeit ausgebrochen. Weil der normale Floridianer kann das halt nicht handeln, wenn es irgendwie nicht mindestens 15 Grad sind. Ja, nicht ganz so spannend wie Sturm, aber
Okay. Ja, dann kann ich mal was Tolles erzählen hier heute. Aber bei uns sind auch keine Dächer in Dings worden. Ja, unsere Häuser sind einfach geiler gebaut als bei euch. ansonsten, gestern Nacht Royal Rumble. Da muss ich mal ganz kurz drauf eingehen. Wir hatten vor 2 Wochen den Tobi hier. Da ist mir der Enkel weggepennt halb, weil er mit Wrestling überhaupt nichts anfangen kann. Ganz kurz, ich habe mich die ganze Nacht drauf gefreut. Nicht die ganze Nacht, die ganze Woche, weil die WWE, Sascha, du bist ja auch alter Wrestling-Gucker und als ich bei dir war, haben wir auch ein Pay-Per-View zusammengeguckt, das war ganz schön, weil mal zur Primetime so ein Event zu gucken und nicht die ganze Nacht durchmachen zu müssen, war sehr erfrischend. Die WWE hat irgendwann erkannt, jetzt nach 100 Jahren, dass es vielleicht eine bessere Idee ist, ihre Pay-Per-Views Samstagabend zu machen, als Sonntagabend, weil Sonntagabend irgendwie, ja, scheiße ist, vor allen Dingen für alle anderen als die Amerikaner, weil die halt, zum Beispiel Europa halt, ne, am nächsten Morgen aufstehen muss. Ob das die Beweggründe waren, weiß ich nicht, aber sie machen es auf jeden Fall, weil ihre größtenteils der Pay-Per-View sind ja Samstag. Und ja, das ging um 2 Uhr los, wie immer. Und irgendwie hatte der Rumble Überlänge und ging bis 6 Uhr. Und um 7 Uhr stand Leo an meinem Bett.
Das war super.
Es war toll, zum Glück konnte ich mich da nochmal hinlegen, Freude übernommen. Aber ja, also ich habe mich wirklich darauf gefreut und ich bin mal wieder, wie auch alle anderen, super enttäuscht worden. Es ist krass, wie beschissen irgendwie die WWE geworden ist. Nur kleiner Dialog oder Monolog. War beim Tobi zu Gast, der macht immer so einen Twitch-Stream mit irgendwie 1-2 anderen Jungs, die auch sehr Wrestling-begeistert sind und da auch in der Szene drin sind. Der Herr Flöter hat, glaube ich, auch eine eigene Promotion, der hier erzählt. Und die machen auf Twitch dann immer einen Stream und kommentieren das. Das war ganz schön irgendwie, also ihre Lästereien zu hören und nebenbei das Event laufen zu lassen. Ja, also mal wieder eine Nacht gewastet, aber ja, vielleicht geht's auch weniger um das Event als um das Erlebnis und das geiles Fressen. Und ja, Sascha, du kennst das ja zumindest.
Ja, ich bin leider ein bisschen raus, aber ich hab's auch letztes Mal, als wir das gemacht haben, wieder enjoyed. Und ich hatte ja noch deinen Account, du warst ja noch eingeloggt. Und wir haben in den Wochen danach noch irgendwelche alten 90er-Jahre-Classic Royal Rumbles und sowas noch geguckt.
Ja, lustigerweise habe ich jetzt irgendwie auf Vorfreude auf den Rumble mit dem allerersten Royal Rumble angeguckt, irgendwie den noch Hacksaw Jim Duggan gewonnen hat. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie viel mehr Flair die alten Events hatten. Also wie wertiger die noch waren und wie viel mehr Mühe sich irgendwie die Verantwortlichen beim Booking und beim, wie soll das jetzt ablaufen? Also, es ist einfach wertiger, so. Also, viel mehr Liebe, irgendwie. Gestern Nacht war das wieder so, irgendwie, 3/4 des Events wurde die Midcard abgearbeitet. Das heißt, irgendwie die Leute, die jetzt nicht so große Topstars sind. Du langweilst dich halt eine 3/4 Stunde und dann ist es halt schon irgendwie 4:45 und du denkst dir halt, boah, passiert jetzt mal irgendwas? Also, es war nicht so geil. Aber egal, lass uns weg vom Wrestling. Wie gesagt, ich will jetzt nicht dafür verantwortlich sein, dass das Enkles hier einpennt, ja?
Ja, was ich dir noch erzählen muss, ich weiß nicht, ob du es weißt, wir haben ja einen Baywatch-Channel hier in Amerika, ne? Also es ist ein Channel, der den ganzen Tag nur Baywatch läuft. Wenn du Lust auf Baywatch hast, schaltest du den Baywatch-Channel ein. Mhm. Und den hatte ich angemacht neulich, vor ein paar Wochen zufällig. Und da lief die WWE-Episode von Baywatch. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast oder WWE damals noch.
Ja.
Es war so eine Promo-Crossover-Episode, wo die ganzen Wrestler alle auftauchen, Hulk Hogan und die ganze Generation da in der Folge und spielen halt ihre Soap-Story da ab mit Prügeleien und allem. Das ist eine fantastische Episode. Richtig heavy.
Ich kann mich ganz dunkel dran erinnern, wie die am Strand rumlaufen da.
Ja. Ja, nur eine kleine Anekdote, die ich hier mal einwerfen wollte.
Am Mittwoch kam, also Achtung, ihr Lieben, wenn ihr jetzt Spoiler-Alarm, ich habe schon wieder Flames gekriegt, weil ich bei meinem Spoiler-Talk in den Titel geschrieben habe, erst wieder da. Ich habe das echt versucht, so neutral wie möglich zu schreiben. Also für alle, die jetzt irgendwie die 5. Folge von The Book of Boba Fett noch nicht geguckt haben, schwupp mal bitte 10 Minuten vor. Katsching. Habt ihr die schon gesehen?
Nee, ich hatte aber die Mandalorian-Folge von letzte Woche gesehen.
Das ist ja die.
Das ist ja die. Die 9. Nächste kommt Mittwoch.
Das sollte doch ein Scherz sein, jetzt wenigstens höflich.
Ach so. Oh. Der hat er uns erwischt. Ja, den habe ich auch nicht mitbekommen.
Ja,
ich hab
also, Kick-Ass-Folge. Ich bin mir nicht sicher, warum sie es machen. Habe ich auch in meinem Spoiler-Talk geschrieben. Ich meine, ich liebe The Mandalorian. Ich habe die Folge geliebt. Es ist natürlich die beste Folge der Serie. Aber, und das ist eine Kritik, die ich durchaus annehmen kann, viele sagen halt, sie war halt die beste Folge der Serie, weil eben Boba Fett nicht auftaucht.
Ja, das haben wir auch gesagt.
Und das
was
ist halt
das über die Serie aus, wenn die beste Folge die ist, wo Boba Fett nicht drin ist.
Ja.
Also meine Theorie ist, auch wieder ne, Theorie, ja, dass sie gemerkt haben, dass das nicht so gut läuft irgendwie. Und sie haben ja immer eine Woche Pause zwischen den Episoden. Und für mich wirkt es so, als haben sie gesagt, schnell, nimm mal die erste Folge von der neuen Mando-Staffel. Wir bauen dich hier mit rein, sonst schalten die Leute nicht mehr ein.
Meinst du das echt?
Ist meine Theorie, weil das war doch eindeutig, da war doch absolut kein Tie-In zur Boba Fett-Story, außer am
Ende. Ja gut, aber am Ende.
Sekunden. Ja, aber da war, sie lief einmal rein für 20 Sekunden.
Ja, aber von der logischen Abfolge her, meinst du, dass sie so kurzfristig da ummuggeln können? Das glaube ich nicht, echt nicht. Also ich meine, macht Sinn, was du sagst.
Warum würdest du denn die Story, die auch ein bisschen eingepennt war, ganz ehrlich, in der letzten Folge von
Boba Fett? Aber 4 war auch richtig gut, fand ich.
Die letzte Folge fand ich ein bisschen sehr langsam. Aber warum würdest du denn das Cold stoppen und dann einfach so eine brutale Mandalorian-Folge reinkloppen?
Ja, aber vielleicht macht das Sinn, wenn man die ganze Staffel am Ende, ich habe mich auch gefragt, warum. Ich meine, wir haben es alle geliebt. Sie war absolut Kick-Ass. Es ist so viel passiert. Es gibt mehrere Theorien. Ich guck ja, weil ich das so liebe, gucke ich ja immer alle großen YouTuber und Star Wars Theory und wie die alle heißen. Das sind wirklich gute Leute, die jedes Comic, jedes Buch gelesen haben und so weiter. Und da gibt's halt zwei Arten von, was passiert jetzt, wie geht's weiter, warum haben sie es gemacht? Die erste sagt, nächste, sechste Folge wird es darum gehen, dass der Mandalorian Luke und Grogu aufsucht und dann mit Luke trainiert, irgendwie, wie man das Darksaber zu benutzen hat und so weiter. Die anderen sagen, ja, das war jetzt irgendwie eine Zwischendings, um das ein bisschen anzuheizen und Din Djarin, also der Mandalorian, wird erst in der letzten Folge mit der großen Schlacht wieder auftauchen. So, und die dritte Möglichkeit wäre, dass man jetzt statt diesen Sprung in die Vergangenheit hat, beide Storylines weiterlaufen lässt. Ist halt schwierig. Anfangs hieß es ja, und das hieß es ja sehr lange, dass Book of Boba Fett quasi Mandalorian Staffel 2,5 sein wird. 4 Folgen lang schien das völlig ausgeschlossen zu sein. Jetzt könnte das passieren. Es wird halt super interessant, wie es jetzt weitergeht und wie es am Ende das große Ganze ist. Es muss irgendeinen Grund haben, dass es diese Folge gibt, denke ich. Aber dass sie kurzfristig aufgrund der Tatsache, dass es viel Kritik an der Serie gab, sagen, okay, wir muddeln das jetzt um und bauen kurzfristig jetzt die erste Folge der dritten Staffel ein, das halte ich in dieser kurzen Zeit für relativ unwahrscheinlich, mein Lieber. Was ist denn mit dir, Claes? Du hast auch geguckt. Wie fandst du es denn?
Ja, war eine gute Folge. Also ich glaube auch nicht, dass sie das da reingemuddelt haben. Das ist so geplant. Also sie haben halt erst zu dem, ich meine, Boba Fett sagt doch sogar irgendwann oder die Dame mit ihm. Ich habe den Namen vergessen. Fan,
ja.
Hey. Ach, ist auch egal. Dass sie halt noch rekrutieren müssen für den Krieg. Und ja, dann bringen sie halt Mando danach rein und sagen, hey, Mando ist hier, der kann uns helfen. Was ein cooler Zufall. Und jetzt kämpfen die halt zusammen gegen diese komischen, ich weiß es nicht, gegen die Gewürzhändler oder was auch immer das ist. Gegen das Syndikat. Keine Ahnung, gegen irgendwen. Ich krieg da nichts mit von. Ich guck das einfach so im Branded-Modus.
Das, was du gerade sagst, ist aber richtig. Gegen wen kämpfen die da eigentlich? Das ist so ein offscreen erwähntes Syndikat, keine richtigen Charaktere.
Genau. Ja.
Es ist schon,
ich habe auch
gefasst und ich weiß auch nicht mehr. Also.
Ja, und die wollen halt, die kämpfen halt offenbar um Tatooine oder um was auch immer die da kämpfen, was weiß ich.
Was heißt ich denn? Ist mir doch wurscht.
Ja, ich sag nur.
Und jetzt ist Mando halt mit in der Crew und zusammen mit dem komischen Chewie.
Aber er hat ja gesagt, ich helfe umsonst, aber ich muss erstmal jemanden besuchen. Das heißt, der ist jetzt erstmal weg. Der sucht jetzt Grogu. Und die Frage,
also seine Beskar-Windel.
So Gott, klein, ey. Gell? Wie kann man nur so wenig aus dem großen, riesigen Speer da bekommen? Ich hab das nicht verstanden. Ich meine, das ist so ein riesiger Monsterspeer, der sollte, keine Ahnung, für die ganze Rüstung reichen. Und am Ende ist es so ein kleines Minitütchen. Was ist mit dem Rest passiert? Ich hab's nicht
verstanden. Ja, aber die Frage ist, was ist da drin irgendwie? Die Leute spekulieren, es ist wie so eine neue Kugel denn aus Beskar. Was weiß ich, was soll denn da sonst drin sein irgendwie
von der Größe her? Das habe ich mich gar nicht gefragt. Ich habe mich viel mehr gefragt, wo der Rest hin ist.
Vielleicht war der Speer auch wohl, das weiß man ja nicht, ne?
Findelkinder? Ja, hat er nicht gesagt, ist für Findelkinder wieder der Rest?
Ah, kann sein. Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich es nicht mitbekommen.
Naja, egal.
Die Folge war einfach Kick-Ass. Ja, wenn man den halt so mag, dann mag man Boba Fett offenbar nicht. Aber für mich war es einfach eine gute Folge, aber es war halt eine Mandalorian-Folge, obviously, ne?
Ja,
also, ja. Klar, also war nichts anderes.
Also, was ich auf jeden Fall. Ja, Entschuldigung.
Nee, war halt okay. Und also für mich hat das Sinn ergeben, dass das an dem Punkt kommt. Vielleicht nicht so, ich hätte gedacht, nach der Hälfte der Folge drehen sie um zu Boba, dass sie die ganze Folge durchziehen, hat mich ein bisschen gewundert. Aber das ist halt einfach Einführung, basically, für die Leute, vielleicht auch die Mando nicht geguckt haben, kann ich mir vorstellen. Weiß nicht, ob es da so viele von gibt, aber also Leute, die Boba Fett gucken und nicht Mando geguckt haben, aber dass der einfach eingeführt wird und dann halt in der finalen Schlacht wahrscheinlich gegen dieses Syndikat oder was auch immer das ist, dass er da halt eingreift, ne? Aus dem Nichts kann er ja nicht kommen. Also kann er schon vielleicht. Hätte man auch so machen können, klar.
Also was wir auf jeden Fall gemacht haben, ist quasi die Mandalorian-Handlung sehr vorantreiben und damit quasi den Grundstock für die dritte Staffel legen. Also wo es hingeht, man sieht jetzt ganz klar, wo es hingeht. Darksaber handeln, irgendwie sich reinwaschen, ne? Weil er den Helm abgenommen hat. Das heißt, er muss auf jeden Fall nach Mandalore. Das wird also, glaube ich, super interessant. Ich hatte ja echt große Zweifel, was die dritte Staffel angeht, irgendwie inhaltlich. Habe ich jetzt nicht mehr. Also, sie haben das neue Raumschiff ist Kick-Ass. Also, und der Dialog mit diesem Armorer, alles geil. Also, ich habe da richtig Bock drauf. Ich würde es super gerne sehen, weil ich einfach Mandalorian liebe und weil ich wissen will, wie es weitergeht. Und
auf jeden Fall.
Wäre halt geil, jetzt noch mehr von ihm zu sehen. Aber ich würde es persönlich für einen großen Fehler halten, weil dann würdest du Boba Fett und ich weiß nicht, vielleicht ist es ja nur eine Miniserie und wirklich Mandalorian 2,5 und es ist gar keine weitere Boba Fett Staffel geplant, dann ist es okay. Aber wenn du jetzt Mandalorian drin lässt, dann kannst du diese Serie quasi, also dann brauchst du die nicht weiterführen. Ne? Also das ist das Problem. Aber ich würde es gerne sehen, aber das ist dann der Tod für die Serie.
Ist nicht das Problem, dass Boba Fett nicht so wirklich gut ankommt bei vielen? Also bei mir zumindest nicht. Ich werde mit dem Charakter oder dem Schauspieler, ich weiß es nicht, der ist halt irgendwie, werde ich damit nicht so wirklich warm.
Der ist halt auch kein guter Schauspieler, weißt du? Der hat halt auch nie was sagen müssen. Und ich verstehe auch nicht, warum sie dann ihn da dann zurückholen. Hätte man ja auch jemand anders machen, der ein bisschen schauspielen kann.
Ja, ist das der originale Schauspieler von Original Star Wars?
Nee. Von der neuen Trilogie ist das der, ne? Also von der zweiten Trilogie. Da hat er, glaube ich, den Boba Fett gespielt.
Habe ich komplett vergessen.
Der hat ihn auf jeden Fall, also da ist auf jeden Fall, warte mal, lass mir überlegen, der hat ihn auf jeden Fall gespielt. Ich meine in der zweiten Trilogie.
Ich dachte gerade, zeitlich kann das nicht hindern, dass es der Originalschauspieler ist von damals.
Nee, genau, also das ist Episode 1 bis 3, die ja nach 3 bis 4 bis 6 gedreht wurde.
Ja, da, ich doch gesehen, warum kannte ich Boba Fett überhaupt nicht? Habe ich komplett vergessen.
Ja, aber der hat, ja, ich glaube, der hatte nicht den. Es sind ja alles, war nicht Boba Fett sowieso alles Klone? Wie waren das nochmal? Ich weiß gar nicht mehr.
Alles vergessen,
ja,
außer Natalie
Portman. Der sieht ja genauso. Also ich glaube, er hat in dieser alten, also in dieser zweiten Trilogie, hat er halt Jango Fett gespielt, glaube ich. So war das.
Nee. Doch. Jango Fett?
Jango Fett ist sein Vater und die sehen ja alle gleich aus, oder? Warte mal.
Unfassbar.
Jango Fett. Episode 2. Da hatte doch diesen Kampf mit Obi-Wan. Ja. Ja, das ist der Schauspieler, der Jango Fett in Episode 2 gespielt hat. Sag ich doch. Ist derselbe Schauspieler.
Okay.
Google Jango Fett Episode 2, dann seht ihr ihn.
Aber es gab das doch Boba Fett in den alten Filmen, ne?
Genau. In der Originaltrilogie gab's ihn, aber da hat er nie den Helm abgenommen. Das war ein anderer Schauspieler. Und das ist das Problem. Also es werden die Kritik an ihm ist halt, was Sascha vor zwei Wochen auch, glaube ich, gesagt hat. Er ist halt Badass. Er ist halt ein Badass-Kopfgeldjäger gewesen, auch in der alten Trilogie. Und sie haben dann wirklich irgendeinen Schauspieler genommen jetzt in der neuen, der dann Jango Fett spielt. Dadurch, dass es Klon sind, sehen die alle gleich aus. Und der Sohn halt auch. Und den Schauspieler haben sie jetzt wiedergenommen. Aus eigentlich nur für Mandalorian, wahrscheinlich aus Nostalgiegründen. Das ist halt, du hast das Gefühl, wie er sich bewegt. Das ist eher so ein Kampfsportler, so ein Chuck Norris, den sie genommen haben, der halt einfach eigentlich nicht schauspielern kann. Und den jetzt in diese Rolle zu setzen und dann auch noch dieses Badass-Image wegzunehmen und ihn so ein bisschen weich und menschlich darzustellen und
ja, also das stört mich fast noch mehr, wenn du dich an die vorletzte Episode erinnerst, diese eine Szene, wo er mit den anderen Gangsterbossen da am Tisch sitzt, die fand ich furchtbar, weißt du? Ja. Er sagt halt, komm, ihr helft mir, wir kämpfen jetzt hier gegen das Syndikat und dann sagen die, ja nö, wir können dich auch einfach umbringen, weißt du? Und anstatt dann mal richtig auf den Tisch zu hauen, sagt er, ja na gut, dann mach ich's halt alleine, aber
ihr dann mach ich euch ein schönes Angebot, ne?
Ja, also euch aber bitte raus. Die Szene war wirklich weird, die fand ich auch. Übrigens habe ich noch gar nicht über diese Verfolgungsjagd geredet, ich war nicht dabei, weil ich ja das TFT-Turnier hatte, da habt ihr, glaube ich, drüber geredet.
Und wie fandst du die? Die fandst du ganz toll, also, oder?
Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Die ganze Kritik von vielen war ja, dass die so komisch aussehen und nicht ins Star-Wars-Universum gehören. Und das hat mich überhaupt nicht gestört, weil mich das Star-Wars-Universum ja nicht interessiert. Die können da auch pinke Unicorns hinstellen, ist mir doch fuck egal. Aber diese Verfolgungsjagd war ja so schlecht. Also, ja. Also vom Speed her, was war denn das? Das sah aus, als ob es eine Parodie ist. Dass da nicht noch eine Oma mit so einem Rollator vorbeiläuft, hat mich gewundert. Das hätte gepasst. Das sah aus wie eine Parodie. Ich habe das die ganze Zeit nicht glauben können. Ich dachte, irgendwas mit meinem Fernseher kaputt oder so und ich habe zu wenige Frames oder so. Die sind ja da einfach rumge... Also so
mit also 5 km/h oder so. Ja, alles, was du nicht gesehen hast, ist die Person, die dieses Pappgestell schiebt von hinten so ungefähr.
Ja, ne? Also das war so weird, oder? Ich fand das so weird. Ich meine, das stört mich alles nicht so sonderlich. Ich finde Boba Fett immer noch unterhaltsam. Ich gucke die Folge und ich finde es gut, aber...
Ja, ich finde es auch nicht so schlimm, wie es gemacht wird. Ich habe eigentlich die Staffel auch genossen. Auch Folge 4 war halt echt super gut. Gerade das Ende, wie sie da oben draufstehen und sagen irgendwie, ja, Fennec Shen, wie sie sagt, irgendwie, ja, wir haben Geld, lass uns doch irgendwie Verstärkung holen. Und dann die Mandalorian-Musik kommt. Es war halt schon sehr, sehr gut inszeniert. Die vierte Folge, die dritte Folge wurde viel kritisiert, irgendwie sehe ich ein, die Verfolgungsjagd war nicht so gut, ich fand sie jetzt nicht so schlimm.
Boah, aber was mich wundert,
die vierte war halt extrem gut wieder.
Die war hier, Robert Rodriguez hat die directed, wie kann das denn so schlecht sein, weil der Typ versteht ja wirklich sein Handwerk, ne?
Ich verstehe das immer noch nicht, wie das passiert ist, dass sie das muss ja irgendwie angeguckt haben, das muss doch auffallen, dass das einfach zu langsam ist. Also ich meine, viel zu langsam, ich weiß nicht, was sie da getan haben. Und die Szene an dem Tisch, also das ist halt die Schwachstelle von Boba Fett eventuell im Vergleich zu Mandalorian, wo ich in der Staffel 1 auch ein paar Probleme hatte, aber egal. Dass einige Sachen wirklich absurd sind. Also auch, also einmal die Verfolgungsjagd, die ich wirklich unglaublich schlecht fand. Und dazu dieses Gespräch, was Sascha gerade erwähnt hat. Das ist so weird. Ich meine, warum reden die denn da drüber? Und dann sagt er einfach, okay, wenn ihr nicht helfen wollt, dann mache ich es halt alleine. Warum reden wir überhaupt? Ist doch nicht so schlimm. Es ist so eine komische Reaktion, die du nicht erwartest, ne? Also,
ja, nicht, wenn du die
Story-technisch so komisch ist.
In dem Milieu machst du das nicht. Da musst du Exempel statuieren, Köpfe ja, eben, müssen ne? rollen, weißt du? Und ich so, ach, naja, gut, dann halt nicht.
Aber wobei, das hat er angekündigt, ne? Der hat vorher gesagt, irgendwie, ich will nicht durch Angst regieren, sondern durch Respekt, ne? Also das kann man ja, schon irgendwie, Respekt. Kann man schon irgendwie begründen. Aber ich fand's auch weak, ne? Also der alte Boba hätte halt einem einfach den Kopf weggeschossen oder so.
Ja, ne? Ohne Scheiß, sowas habe ich erwartet, ne? Als der eine Kritik äußert, hätte ich gedacht, ja, cool, dann meinetwegen der komische schwarze Chewie da, was weiß ich.
Black Crescenten.
Das ich, in der Kumpel.
Was war geil, wenn der Typ den Arm abreißt, einfach, ne?
Ja, aber.
Und man im Nachhinein erwartet, dann rausgekriegt hat, dass das gar nicht schlimm ist, weil nämlich dieser Rasse einfach der Arm nachwächst, weil das Reptoloiden sind quasi.
Das ist super. Ja. Nee, aber ich hätte erwartet, dass er einfach so, weißt du, was cool gewesen wäre. Ich meine, dann ist natürlich diese Respektsache nicht mehr wirklich gegeben, die er am Anfang ankündigt, da hast du schon recht. Aber wenn er einfach so genickt hätte zu ihm und der hackt einfach dem den Kopf ab oder so, das hätte ich lieber gesehen. Also, es hätte für mich auch besser in die Story gepasst irgendwie, anstatt einfach zu sagen, okay, dann, aber bitte mischt euch dann wenigstens nicht ein. Okay. Was ist denn das?
Also ich habe in dem Spoiler geschrieben, dass
er hätte es auch ohne Gewalt lösen können, er hätte sagen können, okay, dann mache ich es alleine und danach komme ich zu euch. Ne? Wenn er das kalt
rüberbringt, geht das
irgendwas, aber es war schon weird.
Aber einfach sagen, bitte mischt euch dann aber nicht ein, das wäre sonst gemein. So in dem Dreh war es ja so, was ist das denn? Was eine Pussy. Naja, aber insgesamt finde ich es trotzdem unterhaltsam, als Nicht-Star-Wars-Fan wie immer. Ich finde es, ich kann es gut gucken. Also ich konnte jede Folge gut gucken. Die hat
gutes also Tempo. Es sieht halt gut aus. Ne? Die Effekte und die Kulissen sind alles wirklich fantastisch. Bis auf die komische Power Rangers-Gang ist es alles fantastisch.
Vor allem sieht das auch alt aus, finde ich. Und trotzdem neu. Also ich finde, du kennst diesen Star-Wars-Vibe.
Ja.
Den ich zwar nicht wirklich, also nicht so liebe wie ihr, aber ne, ich erkenne ja trotzdem, ich erkenne ja ein Star Wars-Bild und ich weiß das aus dem Star Wars-Film. Und ich finde, das erkennst du halt in fast jeder Szene in dieser Serie wieder. Das ist alles irgendwie Star Wars. Da musst du nicht wissen, aus welcher Serie das kommt. Du siehst das und sagst, das gehört irgendwie zu Star Wars. Aber trotzdem sieht es halt neu aus. Ne?
Und das ist halt eine Sache, die Jon Favreau wieder zurückgeholt hat. Ne? Es fühlt sich halt wie Star Wars an. Ne? Also bei aller Kritik. Ist es halt schon ein riesen Upgrade zur letzten Trilogie und so. Es fühlt sich halt wieder nach Star Wars an. Also die Atmosphäre, die er hinkriegt, das ist schon echt geil. Also es gibt jetzt noch 2 Folgen. Ich habe in dem Spoiler Talk fälschlicherweise 3 geschrieben. Weiß ich auch nicht warum, aber ist halt so. Also es gibt insgesamt 7 Folgen in der Staffel. Es wird jetzt super interessant, wie es jetzt weitergeht. Gerade in Bezug auf Mandalorian, ne? Also die Erwartungen sind jetzt halt so riesig. Der wird halt in irgendeiner Form nochmal auftauchen und sei es nur in der finalen Schlacht um Mos Espa, dass er dann ankommt. Ich könnte es mir also wenn ich es inszenieren würde, ne, als Hörspielgott, ne, ich würde es halt so machen, dass ich also je nachdem, ne, wie ich gerade gesagt habe, will ich weitere Book of Boba Fett Staffeln machen, dann darf der Mandalorian bis auf die finale Schlacht nicht mehr auftauchen, um die Figur und die Serie zu retten. Wenn ich sage, okay, es ist eine einmalige Sache, soll ja zum Beispiel irgendwie die Obi-Wan-Serie auch sein, so eine Miniserie, es ist nur eine einmalige Sache, dann würde ich es so machen, dass ich parallel zeige, irgendwie das, was bisher der Dings in die Vergangenheit war, fällt ja jetzt sowieso weg. Und da würde ich halt irgendwie den Weg von Mandalorian zu Grogu und Luke zeigen. und parallel dazu irgendwie was auf Mos Espa abgeht. Je nachdem, ne? Wenn das so wäre. Wenn aber es eine zweite Staffel geben soll von Book of Boba Fett, darf quasi Mandalorian nicht mehr auftauchen, würde ich sagen. Sonst kannst du die Serie abhaken. Also das also wird auf jeden Fall sehr interessant. Und
die ich eigentlich so viel mit Luke machen?
Das ist auch eine sehr gute Frage, Chase. Eine sehr gute Frage.
Ich meine, du kannst halt, meinetwegen kannst du ihn halt die ganze Zeit mit dem Rücken stehen lassen oder so, aber ich meine, wenn du wirklich eine Folge mit Luke machen willst, du willst den komplett deepfaken und das soll gut aussehen. Und
unglaublich schwierig.
Ich glaube, das ist
relativ schwer. Also das wird kommen. Entweder wird es jetzt kommen oder es wird in der dritten Mandalorian-Staffel kommen. Das wollte ich nämlich sagen. Wenn ich es inszenieren würde, würde ich es so machen, dass der Mandalorian am Ende kommt und in der Schlacht mitkämpft und dann den Weg, wie er in die Schlacht gekommen ist, würde ich dann am Anfang der dritten Staffel zeigen. Also es wird früher oder später kommen, dass er Luke und Grogu besucht, wo immer die auch jetzt sind, und von Luke trainiert wird, weil er hat ja das Darksaber überhaupt nicht im Griff, das muss man sagen. Finde ich aber auch gut gemacht. Finde ich eine gute Idee. Ist halt super schwer. Und kann halt nur ein Jedi richtig benutzen. Und die Frage, was sie mit Luke machen, ist halt super interessant. Weil es gab ja, wenn es an der letzten Folge der zweiten Staffel Kritik gab, dann daran irgendwie, wie Luke aussah, fand ich halt auch übertrieben die Kritik. Irgendwie, ja, die Augen wären zu starr. Und dann gab es YouTuber, die irgendwie in dem CGI-Bereich fit sind und die das dann irgendwie selber und besser gemacht haben.
Das war doch aber overall wirklich gut, fand ich.
Ich fand's auch gut. Also, das ist wieder Jammern auf hohem Niveau. Aber die Frage ist, es ist halt eine Sache, mal einen kurzen, hier, ich bin Luke und ich mach mal eben die Kapuze runter und sag Moin und nehm Grogu mit. Oder eine ganze Folge mit Training und allem drum und dran.
Ja, und das halte ich für super spannend. Da werde ich richtig genau drauf gucken, weil da werden sie die ganze Zeit auf die Idee kommen, ihn irgendwie nicht zeigen zu müssen. Weil das kostet ja endlos, glaube ich.
Oder muss er denn exakt aussehen, wie er wirklich aussah? Kannst du
das ist halt das Ding.
Das kannst du jetzt aber nicht mehr machen, aus. Oder?
Genau.
Das hättest du aber von Anfang an machen müssen.
Richtig.
Das kannst du jetzt nicht nach Mandalorian, nach dem Ende von Staffel 2 kannst du jetzt nicht sagen, oh, jetzt nehmen wir einen anderen Schauspieler. Das hättest du von Anfang an.
Sie haben sich damit einen Bärendienst erwiesen. Ich hätte von Anfang an hier, wie heißt der Sebastian Stan, hier den Winter Soldier, der sieht ihm halt so ähnlich. Den hätte ich halt versucht zu kriegen. So, und den das einfach machen lassen. Weil du kannst jetzt, also, ist halt die Frage, wie Luke da jetzt noch auftauchen soll. Wie sie es machen, ne? Vorher ist ja überhaupt nichts bekannt gewesen über die Phase, wo Luke nach Rückkehr der Jedi-Ritter anfängt, selber Jedis auszubilden. Man weiß ja nur rückblickend irgendwie, dass er dann eine Sissi geworden ist und 5 Kuhäuter auf einer Insel bedient. Das wird halt sehr interessant. Und gerade in Bezug auf, will ich Luke noch öfter auftauchen lassen, müssen sie halt da eine Lösung finden. Du kannst das mit diesem Aufwand nicht Folgen, also Deepfaken oder mit CGI arbeiten. Das ist zu aufwendig.
Auch, wenn es dann nicht gut aussieht. Du musst es ja richtig gut machen. Ne? Du hast ja selbst bei dem kleinen Auftritt schon die Kritik gehabt. Und wenn das dann auch noch in Motion sein soll und der wirklich, ich nehme an,
die
sperren zusammen, ne? Und die kämpfen zusammen, dann ist es ja noch viel, viel schwerer, weil dann bewegt sich das Ding ja auch noch. Ich meine, mal gucken.
Will das jetzt als Star Wars-Fan, und ich glaube, sie müssen es auch machen jetzt ab diesem Zeitpunkt. Der muss halt trainieren jetzt mit ihm. Und wie sie das umsetzen, das wird entweder extrem teuer und extrem aufwendig. Dann sehen wir die dritte Mandalorian-Staffel irgendwie in 2 Jahren. Oder sie machen, was ich machen würde, sie sagen, okay, es geht nicht, wir nehmen jetzt einfach einen Schauspieler, der ihm ähnlich sieht. Das wäre für alle die beste Lösung.
Wir werden versuchen, smart zu machen und werden einfach versuchen, möglichst wenige Bilder mit ihm frontal zu haben oder wo du ihn wirklich erkennst. Ne? Also, kriegst du halt schon hin. Das machen viele. Also, das machen viele CGI-Filme heutzutage ja auch generell.
Das lässt
ja
die ganze Zeit beim Kämpfen die Kapuze auf.
Ja, lässt die Kapuze auf, du lässt sie dauernd irgendwie, du hast Grogu dauernd im Bild und hast ihn nur so nebenbei und dann zeigst du ihn mal wieder und das kannst du halt wieder deepfaken kurz und dann, du musst das halt
klug machen. Wir haben die ganze Mandalorian-Staffel gesehen, ohne sein Gesicht zu sehen, mehr oder weniger. Also es geht schon, ne?
Wenn du setzt ihm einfach den Mandalorian-Helm auf. Die ist doch immer so hinkriegen. Schon ist das
gelöst. Ja, das wird auf jeden Fall interessant. Ich hoffe, dass sie sich da nicht überheben, also ne, dass sie da irgendwie zu hohen Anspruch haben. Und was heißt zu hohen Anspruch? Wie du schon gesagt hast, Claes, den müssen sie haben. Aber keine Ahnung. Ich will doch Luke öfter sehen, gerade jetzt in Mandalorian irgendwie. Dann mach doch bitte Sebastian Stan dahin. Der sieht ihm so ähnlich, wenn man irgendwie seine Haare ein bisschen anpasst. Bitte macht es einfach und erspart uns alle, dass wir 3 Jahre auf die Staffel warten müssen, weil ihr eurem eigenen Anspruch dann erliegt. Also ja, das wird auf jeden Fall sehr
interessant. Die Frage ist, ob sich Boba Fett und Luke mal treffen, weil das wäre ja ein bisschen, der hat ihn ja quasi umgebracht. Nee, warte mal, Han Solo hat ihn technically umgebracht, aber ja.
Aber eben deshalb, da könntest du halt auch noch viel draus machen, ne? Eben deshalb musst du da eine gute Lösung finden, weil, stell dir mal vor, jetzt in der Schlacht um Mos Espa kommt halt nicht nur Mando, sondern er bringt Luke und Grogu mit. Ich weiß nicht, ob aber da könntest du was draus machen, so Wiedersehen von den beiden und dann irgendwie, ich hab dir verziehen, irgendwie, ich bin jetzt der Gute oder so. Da könnte man viel draus machen, denke ich, auch für eine zweite Boba-Staffel.
Das Problem ist eher, dass diese komische Schlacht, die ja jeder erwartet, irgendwie, die um gar nichts geht. Die ist ja so belanglos gegen irgendjemanden, den
wir. Ja, um die Herrschaft auf Mos Espa, ne? Das Verbrecherkartell. Ja.
Ich habe übrigens ein bisschen Sorgen um Steve. Ich weiß nicht, ob wir ihn das weiter gucken lassen sollten. Ich glaube, wenn so gute Fanservice-Sachen passieren, kriegt er einen Herzinfarkt oder so.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich muss echt sagen, ich bin so in der Sache drinne. Also, für mich hat Mandalorian Game of Thrones abgelöst und das ist nicht so leicht. Also jetzt mal ganz unter uns, ne? Hört ja keiner zu sonst, ne? Aber als der am Anfang durch die Tür ging, ne? Hab ich echt so ein bisschen vor mich hingeschluchzt, da bin ich ganz ehrlich. Und am Ende, also an dem Zeitpunkt, wo er sagt, irgendwie, ja, ich suche jetzt Grogu, ey, da lief mir auch eine kleine Träne runter. So krass bin ich in der Sache drinne. Das ist, also ganz ehrlich, ich habe dann danach erstmal mein Arbeitszimmer gegangen und habe meine Original-Grogu-Statue gestreichelt. Also, ich bin sowas von Fanboy von Mandalorian. Und von daher wünsche ich mir auch ganz, ganz geheim, auch wenn es für die Serie nicht so gut wäre, glaube ich, dass nächste Folge es weitergeht. Also ich
finde das super, wie unterschiedlich wir das gucken. Ich gucke das so ganz gemächlich, essen nebenbei meistens, guck mal aufs Handy, dann Steve ist so in Tränen.
Ja, ja, das ist, ich weiß auch nicht, warum, aber ich glaube, das ist das Star-Wars-Kind in mir einfach. Ne? Ja, ich bin damit aufgewachsen. Das war der erste große Held meiner Kindheit mit Captain Future zusammen, war Luke Skywalker. Ich habe das so sehr geliebt und jetzt so eine Serie, die einfach so nah dran ist an der Originaltrilogie, wie Mandalorian, das ist halt einfach in meinem Herz, möchte ich sagen. Geht's dir nicht genauso, Sascha? Du bist ja nicht so viel jünger als ich, oder?
Ja, ich bin ungefähr selbe Generation, was das angeht.
Ja, eben.
Es ist halt immer mit was du aufwächst, ne? Wer ist dein Lieblings-Star Trek-Captain, ist der, mit dem du aufwächst. Wer ist dein Lieblings-James Bond, das ist der, mit dem du aufwächst. Und bei Star Wars ist es, glaube ich, ähnlich, weil das so prägend war. Und es gab nichts, was so cool war wie früher, wie Star Wars in der
Zeit. Das stimmt.
Es gab nichts Vergleichbares.
Ja. Also, wir dürfen gespannt sein. Donnerstag gibt's dann auch wieder einen Spoiler-Talk. Ich guck das mal abends und ich bin super, super gespannt, wie es weitergeht. Und ich vertraue da Jon Favreau, dass die Staffel zum guten Ende kommt. Und werde nach der 7. Folge wahrscheinlich sehr traurig sein, dass ich jetzt wieder ein Jahr warten muss. Bis dann wahrscheinlich, also zumindest ist das so, das, was man jetzt hört, dass im Dezember 2022 dann die dritte Mandalorian-Staffel kommt. Und vorher kommt ja noch Obi-Wan. Die haben das ja fertig.
Da kommt doch noch eine, genau.
Genau, genau. Und ja, angeblich fangen sie jetzt auch mit Ahsoka an. Also das Star Wars-Fanherz. Aber man hat jetzt bei Boba Fett gesehen, dass es nicht so leicht ist, ne, auf so vielen Hochzeiten da zu tanzen. Und meine Angst jetzt bei den ganzen Serien, die kommen, ist halt irgendwie das, also von mir aus, ich will nicht sagen, brauchen sie das alles nicht machen, Hauptsache Mandalorian ist gut. Aber ja, ich hoffe, dass sie sich da nicht, weil sie machen es, sie gehen den MCU-Weg, ne? Sie versuchen wirklich so eine.
Das denke ich mir auch. Du kannst so Hammerqualität nicht am Fließband liefern jedes Jahr. Das geht halt nicht. Und irgendwann nutzt es sich ab. Dann musst du dich immer und immer wieder toppen und dann ist der Hype irgendwann weg.
Genau. Luke kommt nur einmal wieder, ne? Das ist halt das Ding, ne? Also im Sinne von so, wie er jetzt in Staffel 2 zurückgekommen ist. Und ja, sie müssen halt neue Geschichten erfinden und auf diesem Niveau, ne? Und das haben sie mit Mandalorian auch geschafft. Ich vertraue da Jon Favreau irgendwie, ob es jetzt die Ahsoka-Serie ist oder diese Rogue One Prequel-Serie. Also mal gucken. Wir schauen mal. Also ich bin zumindest offen, was das angeht. Ja, haben wir noch irgendwas anderes? Ist noch irgendwas anderes Großes passiert? Weiß ich gar nicht. Haben wir noch irgendein Thema? Jetzt meine Liste abgearbeitet. Irgendwas Spannendes? Sagt mal eben, hört man euch rein.
Wir haben NFL. Wir haben komische Impfpflicht-Scheiße da. Wir haben ganz viele Sachen.
Ja. NFL, Tom Brady, gestern die News, ging durchs ganze Netz. Unabhängig, also jetzt mal fangen wir ganz vorne an. Was war das bitte letztes Wochenende für ein Playoff-Wochenende? Jedes Spiel, der absolute Oberhammer, bis zum Schluss spannend. Fast hätte es Tom Brady noch mal geschafft, nach, 28-3 zurückzukommen.
Hat die Defense ihm aber auch einen Bären aufgebunden.
Durchgedreht, ey.
Vor allen Dingen zweimal Cooper Kupp. Wie kann man den denn nicht decken? Ja, der ist schwer zu covern, aber trotzdem, den kann man doch nicht zweimal offen durchs Feld laufen lassen.
Sie haben es ja quasi in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht, ne? Also die haben die ja so unter Druck gesetzt, die ganzen Fumbles geforst. Und dann am
das
Ende,
Gute ist, dass ich zu keinem Zeitpunkt zusammen mit allen anderen NFL-Fans wahrscheinlich das Gefühl hatte, dass Brady geschlagen ist. Und das hätte ich bei jedem anderen Team das Gefühl gehabt. Aber dieses 27-3, naja, das kanntest du ja schon von den Falcons damals mit 28-3, ist ja kein Problem. Das macht der Brady doch. Und der macht's halt wirklich, dieser verrückte Hund.
Und dann, aber wie frustrierend muss das für ihn sein, weißt du? Du bringst auch der vorletzte Touchdown-Pass, den er geworfen hat, einfach mal übers halbe Feld. ich glaube, Evans hat ihn gefangen. Das war der absolute Wahnsinn. Also ist er all-in gegangen quasi. Dann holt er den Ausgleich und dann, ich weiß auch nicht, wer diesen Call dann macht irgendwie, dass dann mal den Rückraum nicht richtig deckt. Ich bin jetzt auch nicht so
schwer, es ist einfach super schwer, einen Cooper Cup zu decken mit einem Stafford. Man muss halt immer verstehen, du kannst halt machen, was du willst. Die Top-Receiver kriegen halt ihre Freiräume. Das Ding ist halt, es ist ja logisch, ne? Also es gibt ja nicht so viele von diesen Top-Receivern und Cooper Cup ist erst seit dieser Season wirklich so absolut top, wo du sagst, es ist Top 3 oder es ist definitiv der beste Receiver der Season gewesen. Es gibt ja nicht viele davon, ne? Da hast du Adams, Hill, Cooper Cup und dann meinetwegen noch Jamal Chase die Season und so weiter. Aber es sind nicht so viele. Und diese Leute, oder Evans auch meinetwegen, die kannst du halt nicht covern. Also es ist wirklich, du siehst das dann, weil die haben halt ungefähr 20 Moves. Und wenn der Corner, der muss halt gamblen, sehr häufig. Oder du musst ihn halt Double Coverage machen. Und selbst das klappt dann halt teilweise bei Cooper Cup nicht. Und wenn der einfach nur dir den Enkel verdreht als Corner oder wer auch immer da dran war, dann ist halt vorbei. Aber dass es zweimal in Folge so passiert, ich meine,
aber vor allem, der stand ja so blank, ne? Also, die schaffen das die ganze zweite Halbzeit.
Du musst ja immer den Spielzug angucken. Der hat am Anfang ein Cover. Der macht halt nur links, rechts antäuschen, links, rechts, dann läuft er dann rechts, dann nach links und dann weiß der Corner nicht mehr, wo er ist. Dann weiß keiner mehr, wo er ist. Das ist natürlich auch eine Qualität. Aber trotzdem darf das nicht passieren. Also, das müssen sie schon. Da muss irgendein Safety hinten halt ein bisschen besser stehen. Also, das kann halt nicht sein, dass er da. Also, vor allem der zweite Pass. Der erste Pass war ja noch okay. Der war ja okay, ne? Weil du willst ja, dass sie durch die Mitte gehen mit so wenig Zeit. Aber der zweite, also, da weiß ich auch nicht. Aber das Gleiche haben die Chiefs dann auch gemacht, ne? Also, die Chiefs haben ja genau das Gleiche gemacht. Mahomes hat dann auch gesagt, 13 Sekunden, das reicht für ein Field Goal. Let's go.
Das war, also, der Bills gegen Chiefs war halt, glaube ich. Das war ein unfassbares Spiel. Also wirklich so ein unfassbarer Schlagabtausch der beiden Quarterbacks, wo du in den letzten, wie viel waren es, 2-3 Minuten gedacht hast, okay, jetzt ist es aber in die Richtung, jetzt geht's aber in die Richtung. Und dann haut der Quarterback der Bills, wie heißt er?
Josh Allen. Bitte? Josh Allen.
Josh Allen haut dann irgendwie so ein Ding raus und du denkst, die feiern schon und das war's. Und dann wie viel hatte? Ja, drei, dann machen die unfassbar. Und jetzt ist natürlich die Frage, ich habe dann in dem Moment gedacht, irgendwie muss das bitter sein, so auszuscheiden, irgendwie aufgrund eines Coin-Tosses in der Verlängerung zu verlieren. Ich muss ehrlich sagen, das System ist auch nicht mehr zeitgemäß, oder? Oder findest du es gut, dass
die Chiefs wollen das ändern? Die sind gegen die Patriots rausgeflogen 2019, ja. Danach haben sie gesagt, hey, wollen wir das nicht mal ändern? Das ist ziemlich scheiße. Und alle so, nö, eigentlich nicht. Uns hat's nicht gestört. Und jetzt hat's die Bills halt gestört. Aber ja, ist natürlich ein dämliches System. Ich meine, man kann halt in einer gewissen Hinsicht argumentieren, Football ist halt kein typisches Spiel wie Fußball. Oder, na, Fußball ist auch ein schlechtes Beispiel. Wie, keine fucking Ahnung, irgendwas, was ein richtiger Angriffssport ist. Also, du kannst ja auch in der Defensive gewinnen, ne? Und ich meine, es heißt auch im Football schon immer, dass Defense das Championships gewinnt eigentlich. Von daher könnte man argumentieren, die Defense zu haben ist ja auch gar nicht so schlecht. Weil wenn du sie stoppst, dann brauchst du nur ein Field Goal und hast gewonnen, right? Stimmt. Das Problem ist nur, im Football ist es gleichzeitig so, dass die Defense am Ende des Spiels nicht mehr da ist in der Regel, weil die erschöpft ist. Die macht nichts mehr, ne? Die kriegt keinen Druck mehr auf den Quarterback ganz am Ende sehr häufig hin, weil die Defense erschöpft härter als die Offense, sagen wir es so. Ist immer so. Und deswegen siehst du auch immer gibt auch Statistiken und so, ne? In der zweiten Halbzeit werden immer mehr Punkte fallen. Umso weiter es voranschreitet, im vierten Quarter fallen in der Regel auch am meisten Punkte. Weil die Defense halt nichts mehr tut. Und dadurch ist es halt nochmal extra schlimm, dass der Touchdown einfach entscheidet. Ich soll es einfach ändern und sagen, okay, wenn wir einen Touchdown machen, dürfen die anderen auch einen Touchdown machen.
Ja, eben.
Regelungsänderung.
Also beim Field Goal ist es ja auch so, ne? Also wenn du einen Field Goal machst, mit deinem ersten Run quasi in der Overtime, darf das andere Team nochmal antworten. Wieso macht man es nicht mit dem Touchdown auch so?
Ja, die sagen halt einfach, wenn es eh schon unentschieden war, dann haben es beide Teams nicht verdient sozusagen, ne? Und einer muss aber jetzt weiterkommen. Das ist halt so die Kernargumentation, dann geben wir der
einen. Aber gut, aber einen Run noch zu machen danach, wenn die einen Touchdown gemacht haben, ist ja eigentlich fair, ist gerecht.
Also in der Regular Season ist es absolut fein. Fordert auch keiner in der Regular Season die Änderung, ne? Weil das ist okay, auch einen Drive weiter oder noch dann, weil dann machen die auch einen Touchdown, dann hast du noch einen Drive und es sind halt eh schon zu viele Spiele und die Leute sind ja eh schon alle verletzt am Ende der Season. Football ist halt einfach, ne? Also da kommt ja kaum wer heil durch. Und man muss auch bedenken, selbst die spielen, die sind alle am Arsch am Ende der Season im Football, ne? Also die sind alle am Arsch. Also wenn du dir deren Körper anguckst, die sind alle fertig. Die brauchen dann auch 8 Monate Pause bis zur nächsten Season. Und wenn du dann halt noch mehr Drives machst und so weiter, kann ich schon verstehen. Und in der Regular Season ist es auch nicht so wichtig. Wenn du da nicht gewinnst, dann hast du es halt auch nicht verdient. im Playoff sollte das halt geändert werden. Ne? Also das ist halt wirklich kein, das ist keine Werbung.
Eben weil es halt nur ein Spiel ist, ne? Und Allen hat halt das Spiel eigentlich gewonnen und scheidet dann so aus, ohne irgendwas dagegen machen zu können, ist halt schon bitter. Aber ich fand alle vier Spiele geil, ich habe alle vier geguckt. Unfassbares Niveau, was letzte Woche abgeht. Heute Abend geht's weiter mit den Conference Finals. Was ist denn dein Call? Wer schafft den Super Bowl?
Also,
das ist schwer zu sagen.
Ein Team hat es halt nicht verdient, auch nur da zu stehen. Das sind die 49ers. Ich habe keine fucking Ahnung, was die da tun. Ich hoffe, dass die Rams sie vernichten. Die haben da einfach nichts zu suchen mit ihrem
Medium. Aber die haben jetzt zwei Top-Teams rausgehauen, ne?
Ja, und ich weiß auch nicht, was sich Aaron Rodgers dabei gedacht hat bei der Performance. Da war er mal wieder Playoff Rodgers. Ganz komisch. Spielt die eine der besten Seasons, die er je gespielt hat. Und er spielt immer gute Seasons. Aber die war noch mal extra gut eigentlich, mit Ausnahme des ersten Spiels, wo er gegen die Saints keinen Bock hatte. Aber das war ja furchtbar. Das war ja furchtbar. Ich meine, wie Punkte, wie ging's aus? Das ging doch, die haben doch nicht mal einen Touchdown gemacht oder so.
Ich weiß nicht, 13-10 oder so, ne?
Ja, ist was Verrücktes. Ich meine, weißt du, die Defense, weißt du, wie sich die Defense verarscht vorkommt? Ich meine, die Special Teams haben halt verloren, ne? Die Special Teams von Green Bay haben's verloren. Das kann man sagen. Die haben ja nur Scheiße gebaut. Aber natürlich hat hauptsächlich Rodgers verloren. Wenn du mit einer der stärksten Offenses der Liga es nicht hinbekommst, da irgendwie, also der Opening Drive war ein Touchdown und danach nie wieder was gemacht. Was ist das denn? Unfassbar sowas. Und ja, die 49ers haben es aus meiner Sicht nicht verdient. Also sie haben es verdient, weil die, aber ich hätte lieber die Packers da gesehen, ne? Weil die Packers in Topform halt einfach viel schöner anzuschauen sind. Ich mag die 49ers auch einfach nicht. Das ist dieses langweilige Laufspiel, Bums, Bums, ist ganz furchtbar.
Okay, also deine Prediction für den Super Bowl?
Also die Rams gewinnen. Und die Chiefs gewinnen auch, genau wie wir es vor der Season auch gesagt hatten mit Gaucho. Ich denke, die Chiefs gewinnen, auch wenn ich den Bengals vielleicht sogar ein bisschen mehr gönne. Und ich denke, es wird heute ein Offensivfeuerwerk. Ich hoffe, dass die Chiefs Defense nicht stark genug ist, um Burrow wieder so unter Druck zu setzen wie letztes Mal, dass er jede zwei Sekunden gesackt wird. Das wäre sehr schön, wenn das nicht passieren würde. Und dann könntest du halt wirklich ein Offensivspektakel in dem Spiel haben. Meine Fantasy-Teams sind basically gestackt mit dem Spiel und ich hoffe, dass das andere Spiel so sehr langsam ausgeht, punktetechnisch. Das ist mein Ziel heute. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es so ein... Ich meine, die Chiefs-Defense ist scheiße. Die war mal kurz wieder ein bisschen besser und die ist immer noch scheiße. Jetzt ist sie wieder kacke. Und die Bengals sind auch, geht so. Und vor allem kannst du Mahomes halt einfach nicht stoppen. Ist egal, wie gut deine Defense ist. Die Bills Defense war auch gut, by the way. Hilft nix. Und da kannst du halt wirklich hoffen, dass es so ein schönes 40-40 wird. Also in der Größenordnung, wenn es richtig gut läuft. Könnte aber auch ein Blowout für die Chiefs sein, weil Chiefs Erfahrung haben und wenn Burrow da irgendwie zu sehr unter Druck gesetzt wird und es vielleicht irgendwie nicht gut hinkriegt.
Also wie du die Chiefs stoppen kannst, haben die Bucks im letzten Super Bowl gezeigt, ne?
Stimmt, ja, aber da muss man halt auch, ja, da war halt auch viel, das war das Gleiche, ne, was du gesehen hast in dem Bengals-Spiel. Ich meine, dass die Bengals das gewonnen haben, ist ja absurd. Also Burrow wurde 9-mal gesackt. Ne? Ja. Es gibt Quarterbacks, die werden die ganze Season nicht so oft gesackt. Das ist völlig verrückt, der war ja, es ist ein Wunder, dass er noch lebt.
Wie ich dir letzte Woche auch gesagt habe, kurz vor dem Stromausfall, ich finde, die Bengals sind halt so, die haben halt nur einen Plan A und das ist der Quarterback irgendwie, ne? Also die haben.
Nein, die sind richtig gut mittlerweile, aber sie haben halt eine Sache haben sie halt noch nicht. Und das ist halt ihre O-Line. Und sie können ihren Quarterback halt nicht beschützen. Das ist halt ein Problem. Sie haben halt alles andere schon, aber sie haben halt noch nicht die Protection, ne? Die Tackles sind.
Ich finde, dass das Spiel der Bengals unglaublich von wer heißt der, Burrow, ne?
Burrow. Ja,
ja. Das ist unglaublich von ihm abhängig ist. Ich meine, er hat jetzt super geliefert jetzt irgendwie, aber. Ja, also ich finde es auch ein Wunder, dass er das Spiel gewonnen hat, das letzte. Also keine Ahnung.
Verrückt, das darf er niemals gewinnen. Also wenn du so einen Druck auf dem Quarterback hast und der kriegt trotzdem noch hin, so viele Plays rauszukriegen. Ich meine, man muss halt bedenken, jeder Sack ist eigentlich ist jeder Sack nah am Turnover, weißt du? Weil du klaust den anderen Yards und jetzt bist du im Second Try, wenn es im ersten Try passiert, und Second Try und 15 oder so. Das ist sehr häufig einfach ein Turnover. Und der wird 9-mal gesackt und die gewinnen das Spiel. Ist völlig verrückt, sowas gab's glaube ich auch noch nie. Aber da hast du halt die Schwäche gesehen. Warum wird er so oft gesackt? Ja, weil die halt einfach durchlaufen. die Gegner sind einfach durchgelaufen teilweise.
Das war auch teilweise, wenn du die Zeitlupen gesehen hast, wie so ein kleines Mädchen, was von einem LKW überrollt wird. Also die haben die wie Schaumstoffpuppen zur Seite geballert, da die O-Line.
Und da hast du halt die Schwäche gemerkt von den Bengals noch. Aber die Bengals sind halt auf die lange Sicht gesehen wahrscheinlich. Es könnte sein, dass sie eine Dynastie gründen, so Patriot-Style. Weil sie sind noch so frisch und sie haben so viel Talent. Ne? Dieses Wide-Receiver-Corps zusammen mit Joe Burrow. Und die Defense ist schon okay, da fehlen noch ein, zwei Sachen, aber das ist absolut okay. Das einzige Problem, was sie haben, ist halt die O-Line.
Aber die Saison war jetzt nicht so erfolgreich, ne? Also Playoffs waren natürlich geil, aber in der Saison sind sie erst hinten raus irgendwie in Fahrt gekommen, ne?
Oh, die waren die ganzen, ja, sie hatten so eine kleine Streak in der Mitte der Season. Aber generell waren sie eigentlich ganz okay. Das Ding ist halt, Joe Burrow, man muss halt sagen, das ist seine erste richtige Season, ne? Also er war ein First-Round-Pick Und dann hat er sich verletzt im letzten Jahr. Ja. Und im 5. Spiel, glaube ich, oder im 6. Und dann war er raus. Und das war ja auch eine harte Verletzung. War nicht sicher, ob er so zurückkommt. Und wie er dann zurückkommt, ist natürlich insane. Und jetzt haben sie halt, also die Bengals haben halt, ich meine, die Bengals sind eines der schlechtesten NFL-Teams der Geschichte. Ne? Die waren auch seit, keine Ahnung, 30 Jahren überhaupt, haben die keinen Playoff-Win mehr gehabt. Die sind furchtbar eigentlich. Aber jetzt haben sie halt wirklich die Chance, mal groß zu werden. Also sowas aufzubauen wie die Packers oder die Seahawks oder die, vor allem die Patriots über die letzten Jahre. Weil sie halt alles haben. Sie können jetzt ihre gesamten Draft-Picks und ihr gesamtes Space-Cap, was sie haben, weil sie halt nicht viel zahlen für Burrow und Jace und Co., das können sie jetzt alles nutzen, um die O-Line zu verstärken, einfach in der Offseason. Du wirst alle Picks sehen im Draft, die werden alle auf O-Line gehen, wenn sie nicht komplett dämlich sind. Weil sie haben den Running Back, sie haben den Quarterback, sie haben das Receiver-Core der Liga vielleicht, eins der Top 3 definitiv. Sie haben eine Defense, die schon okay ist, wie gesagt, dann noch ein, zwei Positionen und dann die O-Line verstärken und dann sind sie so gigantisch stark.
Okay, für alle, die jetzt heute, also der Podcast geht ja zumindest für die Patrons gleich schon online, für alle, die das heute Abend noch gucken wollen, um 21 Uhr ist Chiefs gegen Bengals und um 12:30 in der Nacht ist Rams gegen 49ers, kann man sowohl auf The Zone und auf ProSieben gucken. Genau. Ich guck's immer auf ProSieben, sobald Carsten Spengemann übernimmt, schalte ich auf The Zone, ich kann den Typ nicht ertragen.
Sind alle Kommentatoren scheiße bei beiden Sendern, aber ist egal.
Ich finde Izuma und ich guck den ganz gerne.
Der Zone ist ganz, ganz schlimm. Also der Zone ist ganz, ganz schlimm. Das ist wirklich schrecklich. Aber wurscht. Für alle, die nicht so große Football-Fans sind, kann ich trotzdem das erste Spiel empfehlen. Wenn man nicht so der große Football, das zweite kann man skippen. Das ist nicht wirklich, das wird kein Highlight. Das wird Kampf.
Vor allem, weil es einfach sehr spät ist und das dauert ja
genau, sehr, sehr, sehr spät und das wird auch kein absolutes Highlight-Spiel. Das ist ein Spiel, was eigentlich in der Wildcard-Runde
sein soll. Jetzt, wo du das sagst, wird das wahrscheinlich.
Ja, maybe das ist das geilste Spiel aller Zeiten, aber ja, wahrscheinlich. Eigentlich sollte das erste Spiel das eine der geilsten
Spiele aller Zeiten werden. Ich freue mich auch mega drauf und ich drücke auch den Außenseiter jetzt die Daumen, weil meine Bugs ja raus sind. Leider, meine Bugs sage ich jetzt schon, aber ich habe echt mitgefiebert. Das war also ein wahnsinniges Spiel. Und es war auch, ist auch, also die, das letzte Wochenende war eine Werbung für den Sport. Also ich, als war unglaublich. Und ich bin ja nicht so drin wie du oder Gauch, nicht mehr ansatzweise. Mir fehlt auch das taktische Verständnis, das alles zu verstehen. Aber ich habe unglaublich mitgefiebert. Das war also Wahnsinn.
Absolut absurd.
Hat Spaß gemacht, ja. Brady. Gestern eine News wie ein Donnerwetter durchs Internet. Tom Brady tritt zurück irgendwie. ESPN hat's vermeldet. Alle haben sich darauf gestürzt, wenn ESPN, größter amerikanischer oder einer der größten amerikanischen Sportsender, wenn die das sagen, dann muss das stimmen. Ein Riesenspektakel. Alle haben ihn gratuliert. Respektbekundungen von allen Größen, großen Sportpersönlichkeiten. Von Patrick Mahomes, also auch alle Starspieler der NFL haben ihm gratuliert. Goat, 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 hast du überall gelesen. Und dann hieß es auf einmal, ja, Moment mal, das ist eine Ente, weil irgendwie der Manager von Tom Brady gesagt hat, nö, das ist noch gar nicht raus. Und dann hat auch sich noch der Papa von Tom Brady gemeldet und hat gesagt, mein Sohn hat gerade bei den Bucks angerufen und hat gesagt, Leute, ich bin noch wirklich weit davon entfernt, hier eine Entscheidung zu treffen. Das ist Quatsch. So. Und ich find's auch untypisch für ihn, dass er so früh nach dem Ding schon eine Entscheidung trifft. Weil er ist ja wohl bekannt, sich für sowas Zeit zu lassen. Hat man auch bei den Patriots-Wechsel zu den Bucks gesehen. Und andere sagen, ja, es ist hinter dem Vorhinein, ist es schon sicher. Er will es nur selber announcen, dass er zurücktritt. Ich weiß es nicht. Was hast du dazu als Abschluss?
Es gibt halt das Gerücht, dass er das absichtlich hat streuen lassen von seinem Agent oder so an Schefner und Co. als kleine Retourkutsche. Dafür, dass die damals so schlecht über ihn berichtet haben beim Deflagate. Das war ja einer der dümmsten Skandale aller Zeiten in der NFL. Da war's, also das war eine der absurdesten Dinge. Und die haben ihn ja totgeredet, als ob er selbst den Balljungen gesagt hätte, mach die Bälle mal nicht so. Also so ein Unfug, ne? Kannst du dir nicht ausdenken.
Ich verstehe auch heute noch nicht, was der Vorteil davon ist, dass du irgendwie Luft aus dem Ball rausnimmst. So.
Ja, weil die dachten, dass der Quarterback vom Gegner da nicht so gut klar bekommt wie sie und sie haben damit trainiert oder so. Es ist alles kompletter Schwachsinn. Es war einfach nicht so. Also erstens, selbst wenn es so war,
das ist Brady davon wusste.
Ja, das ist völlig absurd. Also wie gesagt, das ist einer der dümmsten Skandale aller Zeiten. Und das haben halt die Medien aufgebauscht. Ne, das haben halt die Medien groß gemacht. Und unter anderem Schefner und Co. von ESPN. Und die haben halt auf Brady auch eingeschlagen in dieser Zeit. Und es gibt halt das Gerücht, was zumindest von anderen Sportreportern jetzt gestreut wird und was durchaus gut angenommen wird, dass Brady selbst gesagt hat, ach komm, gib denen mal eine Ente. Und dann gucken wir mal, wie es um ihre Glaubwürdigkeit in Zukunft bestellt ist. Und es wäre halt schlimm für diese Leute, wenn Brady einfach sagt, ich spiele noch eine Season. Ich meine, da ist ja jegliche Glaubwürdigkeit, weil das sind ja die Leute, deren Job ist es, Sachen rauszufinden und die früh in die Welt zu posaunen, bevor es offiziell ist. Das ist deren Job. von Schaeffner und Co. Und wenn die größte News basically in der Football-Geschichte nicht stimmt, hast du halt ein Problem, ne, danach. Dann ist deine Glaubwürdigkeit gar nicht mehr so geil.
Aber was sagt dir dein Bauchgefühl, dass er, also ich hätte Geld drauf gewertet, dass er noch eine, also mindestens eine Saison weiterspielt. Was sagt dir dein Bauchgefühl?
Ich weiß es nicht. Vielleicht redet er auch mit Gronkh. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Weil Gronkh, also Gronkh spielt definitiv nicht ohne Brady, nicht wahr? Der will eh schon lange aufhören und ist ja nur zurückgekommen wegen Brady nochmal, weil Brady gesagt hat. Und wahrscheinlich redet er mit Gronkh und mit seiner Familie und Co. Und dann, ich meine, es gibt keinen Grund, dass er aufhört. Ne? Also, das muss man halt einfach sagen. Er hat eine Saison
gespielt, ne? MVP wahrscheinlich.
Er hat immer noch die Brady-Magic, wie wir in dem Turnier, in dem Spiel gesehen haben. Hat nicht ganz geklappt, aber da konnte er nichts für. Ist ja unfassbar, was er da schon wieder gemacht hat für ein Comeback. Und er hat eine Top-Season gespielt. Ich meine, er wird wahrscheinlich nicht MVP für der Regular Season.
Er wird nicht MVP nach den Statistiken, wo er überall leadet. Meinst du echt?
Rodgers wird MVP.
Ich würde Geld darauf wetten, dass Rodgers nicht wird. Eben wegen der ganzen Impfscheiße. Und
keine Amerikaner.
Bist du sicher?
Ja, er hat ja auch schon.
Aber Brady hat doch die viel bessere Statistik. Er hat doch viel mehr Yards und viel mehr Touchdowns.
Er hat mehr gemacht. Also er hat mehr Belastung gehabt sozusagen, aber die Statistiken von Rodgers sind halt vom anderen Stern. Also was für eine Touchdown-Interception. Also
ich habe überall gelesen, dass es hinter Vorgang sicher ist, dass Brady MVP wird. Das finde ich krass. Du bist der Erste, der sagt, dass es nicht so ist. Krass.
Nein, ich bin nicht der Erste. Es wird sehr, sehr sicher.
Also von dem ich es höre, sagen wir so.
Er hat auch den All-Star-Award gewonnen schon, von daher. Mit Abstand, by the way. Also Brady ist nicht mal nah
dran. Ich dachte, den hassen wir jetzt alle. Der hat trotzdem den All-Star-Award gewonnen? Oder wählt das Publikum nicht?
Nee, das sind die Sportkommentatoren, die Journalisten, glaube ich. Also es geht nicht darum, was der neben dem Feld macht. Es geht um die Leistung. Die versuchen schon, Leistung zu bewerten.
Ja, und gut, aber du weißt doch, wie das sieht Kimmich, wie das ist. Ein Scheiße.
Ja, aber Kimmich ist auch nicht aus der Nationalmannschaft jetzt geflogen oder so. Also, ne? Ist jetzt ja nicht so, dass was passiert Kimmich? Wenn er jetzt, keine Ahnung, 100 Tore für Bayern die Season schießt und 100 Assists macht, wird er auch Weltfußballer des Jahres relativ schnell, glaube ich.
Ja.
Also das ist ja, da kommt ja keiner auf die Idee und sagt, und Rodgers hat halt die beste Season gespielt, wenn man ganz ehrlich ist. Man kann Brady halt diesen Extra-Boni geben, weil er so alt ist und weil das
absolut ist. Ja, aber die Statistiken, also ganz ehrlich, er hat doch viel mehr gemacht. Ich dachte, es geht danach, nach Passing-Yards, nach Touchdown-Yards.
Ich fertig, Steve.
Okay, ich sag da ganz offen zu, ich habe da weniger Ahnung davon als du und Gaucho, ist ja kein Ding. Aber ich habe gelesen, dass by far Brady die besseren, die besten
Stats hat. Ich hab dir das unter anderem gesagt. Ne?
Ja.
Also unter anderem, ich hab gesagt, dass Brady sehr gut dabei steht. Aber man muss
ja, halt das weiß ich, aber auch auf Twitter irgendwie ist nur die Rede davon, dass es überhaupt gar keinen Zweifel gibt, dass Brady MVP wird. Das finde ich krass, okay.
Brady hat eine Percentage von 700, also okay, sagen wir einfach, die haben die gleiche Percentage. Das geht, also Rodgers ist nur ein bisschen besser, ja? Sorry, hier ist gerade ein Video angegangen auf dieser Dreckseite. So, dann hat Brady viel mehr Passing Yards, 5.300, hat aber weniger per Attempt. Also Rodgers wirft einfach weniger, ja? Er hat 43 Passing Touchdowns zu 37 Passing Touchdowns, also Brady zu Rodgers. Das heißt auch 6 Touchdowns mehr. Das ist alles richtig und da ist er besser. Das Ding ist nur, Rodgers hat 4 Interceptions geworfen. 4. Das ist so absurd. Er hat 37 Touchdowns geworfen und 4 Interceptions. Brady hat 43 und 12 geworfen. Na, also, da ist es halt einfach schwer. Generell kann man sagen, Brady hat viel mehr gemacht.
Wer wählt den MVP? Auch die Sportkommentatoren oder Moderatoren?
Alle
oder
so? Möglichen Coaches, Journalisten und so weiter.
Dass da auch der Brady-Bonus, weil es seine letzte Saison sein könnte, vielleicht hat er das aber auch das Gerücht gestreut, weil das ist eine Legende und dann hat ich glaube schon, dass der ein oder andere Reporter dann sagt, ja, was er neben dem Platz gemacht hat, das fließt damit schon. Ich sage voraus, ich will jetzt nicht mit dir wetten, aber ich sage voraus, dass Brady MVP wird.
Das ist, also, von den Stats ist es knapp, ne? Das ist halt das, was du mehr wertest, ne? Also, ist es wichtig, dass du wirklich jeden Ball wirfst nonstop, oder ist es halt wichtig, dass du sie gut wirfst? Besser geworfen hat halt Rodgers, mehr geworfen hat Brady. Beide ist eine insane Saison von beiden. Also auch 43 zu 12 ist eine absurde, gute Ratio.
Aber es ist sicher, dass einer von beiden wird auf jeden Fall, oder?
Ja, weil der MVP halt immer ein Quarterback ist eigentlich. Ganz, ganz selten mal was anderes. Weil du könntest halt auch Cooper Kupp in die Verlosung reinschmeißen, ne? Oder Derrick Henry, wenn er sich nicht verletzt hätte. Oder Ja'Marr Chase, aber der wird einfach Rookie of the Year. Wobei kann er gar nicht werden. Ich glaube, das ist seine zweite Season. Der hat letzte Saison ausgesetzt, nur wegen Corona oder so. Egal. Also es wird einer von beiden, ja. Eigentlich 99,99.
Wann wird das, bei der NBA wird das immer so spät announced, irgendwie weit nach der Saison. Wann wird es beim Football announced? Bei MVPs?
kurz vorm Super Bowl, glaube ich.
Alles klar, gut.
Super, dann ganz kurz bald danach. Nee, ich glaube beim Super Bowl.
Okay, ist es, dann werden wir es ja bald wissen. Ich bin sehr gespannt. Und natürlich, ich bin auch, also ich hätte Geld darauf gewettet, dass Brady wiederkommt. Der hat sich auch von seinen Fans richtig verabschiedet nach dem Spiel. Es wirkte alles so von der Körpersprache her. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder, auch wenn er enttäuscht war. Wir werden es sehen. Ich fände es lustig, wenn dein Gerücht, was du hier erzählt hast, stimmen würde, irgendwie, dass er ESPN dann reinwürgen wollte. Das fände ich halt mega lustig. Die wahrscheinlich
alle lieben es. Die Geschichte liebt einfach jeder schon auf Reddit. Das ist explodiert.
Das wäre super. Ja, Sascha, du warst jetzt leider so ein bisschen raus bei Football. Es tut mir leid. Ich hoffe, du bist noch da.
Nee, ich liebe das. Also auch mit dem Ball, wenn die auf die eine oder auf die andere Seite, auf dem Gras und dann auch die Teams. Also ich finde das fantastisch.
Ja, sehr gut, sehr gut. Gut. Ihr Lieben, das war das Herrenspielzimmer für heute. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Schreibt gerne was in die Comments dazu, eure Einschätzung in Bezug auf Blizzard und Activision, auf The Book of Boba Fett. Irgendwie, ich habe auch in meinem Solo-Podcast dazu aufgerufen, mal wieder, dass mal wieder mehr Feedback von euch kommt. Nach meinem Solo-Podcast gab es ganz viel Feedback. Also ihr seid da schon zu bereit. Vielleicht geben wir euch das Gefühl, dass euer Feedback hier nicht erwünscht ist. Das möchte ich in dieser Zeit noch mal irgendwie ganz kurz oder in diesem Moment mal aufheben. Bitte, bitte schreibt Kommentare. Sagt uns eure Sicht der Dinge und beteiligt euch hier am Herrenspielzimmer. Und ja, wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder. Und danke, dass ihr reingehört habt. Danke, Sascha und Sascha. Macht es gut und bis bald. Ciao, ciao.
Bye.